Klassischer Montag, würde ich sagen. Wir sitzen im Studio und was für ein Wochenende haben wir hinter uns?
Boah, ja. Ein Wochenende der total natürlich entstehenden Spannung mitten in der Saison im März.
Ich muss schon sagen, ich bin aufgewacht am Sonntag und es war wirklich, ich habe das auch schon auf Instagram gesagt, wo wir live gegangen sind, wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Das letzte Mal ist tatsächlich so, dass ich mich so euphorisiert habe bei einem Verein, wo ich keine emotionale Bindung, nichts habe, war tatsächlich, glaube ich, 2003, na, muss später gewesen sein, 2004, 2005, als ich beim Kinderflohmarkt, ich war immer der Topseller am Kinderflohmarkt, also ich habe wirklich, ich hab Wundertüten gebastelt.
Aber ich gedacht, du wurdest verkauft.
Ich war der Topseller. Und es war dann der Flohmarkt und ich habe die Nacht davor nicht einmal einschlafen können, weil ich so eine Vorfreude hatte und war dann um 5.30 Uhr schon putzmunter und extrem euphorisch. Ganz so drastisch war es jetzt nicht, aber vergleichbar. Und ich war am Flohmarkt brutal gut jedes Jahr. Ich war einer der einzigen oder einer von sehr wenigen, der nichts gekauft hat, sondern nur verkauft hat. Und wie gesagt, die Wundertüten waren der Bringer.
Ja, die Wundertüten waren Dinge, die du nicht mehr gebraucht hast, die du in Wundertüten rein hast, und die Kinder haben die dann abkauft.
Genau, es waren so abgelaufene Mauern.
Echt jetzt?
Abgelaufen nicht, aber hart waren es halt. Und so andere
Sachen. Immer
plus hart. Plus die ganzen Überraschungseier-Tiere.
Ah ja, ist völlig wertlos. Also,
genau, und lauter solche Sachen. Ja.
Wobei, das ist ganz interessant, das hat mir vor kurzem ein Flohmarkt daher erzählt, der durchaus fast jahrzehntelang unterwegs war in ganz Europa und hat am Flohmarkt dann Überraschungseier verkauft. Das war ein großes Ding in den 90ern, dass man diese Serien gesammelt hat, zum Beispiel die Schlümpfe oder vielleicht irgendwelche anderen Figuren.
Ja, klar.
Und dieser ganze Markt, ich meine, das ist schon dramatisch auch, muss man sagen, dieser ganze Markt ist von heute auf morgen zusammengebrochen.
Wäre der Sammelmarkt?
Ja.
Finde ich überhaupt nicht.
Na doch, der hat es gemeint, das ist zusammengebrochen und der Grund war, dass von heute auf morgen diese Serien gleichgeschalten wurden. Sprich, es gab dann nicht mehr die extra italienische oder wie auch immer.
Ja, okay.
Sondern es war irgendwie überall das Gleiche. Ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung. Und dann weil er gesagt, er ist früher dann immer nach Italien gefahren, hat irgendwie, was die so, einen Kofferraum voll Überraschungseier gekauft, hat die schön vercheckt in Österreich, weil die halt immer gehabt hat. Und dann ist das aber irgendwie gleichgeschalten worden und dann war dieser ganze Markt eingebrochen. Ja? Spannend. Ü-Eier vorbei.
Wahnsinn.
Tja.
Oder wie der Italiener sagt, Kinder.
Kinder, sì.
Na, aber es, wie gesagt, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Aber wir wissen alle, wie das Ganze vonstatten gelaufen ist. Wir werden drüber reden. Der Frust sitzt.
Es war kein großes Überraschungsei, muss man sagen.
Bisschen tief.
Es war keine Überraschung.
Ja, werden wir noch drüber sprechen. Ich war in Linz aber am Samstag. War ja schön, dass da die Spieltagsgestaltung so war, dass man ja zwei Spiele zumindest anschauen kann an einem Wochenende. Und ich war in Linz. Und
du warst live im Stadion, nicht über die Konferenz.
Ja, natürlich. Und das war nett. Ich habe dann einen Parkplatz bekommen.
Achtung, nehmen Sie sich etwas Zeit, liebe Menschen da draußen. Es wird jetzt wahrscheinlich ungefähr 15 Minuten dauern. Ich lehne mich mal zurück, bitte.
Ich kann gleich vorwegnehmen, ich habe das 1-0 gesehen.
Also wie langweilig.
Ich war bei sechs Spielen im Stadion und habe bei jedem Spiel jedes Tor gesehen. Also
Spielen im Stadion. Das war sicher ein Sammeltermin U15 bis U18 bei der.
Das ist ein ganz normales Wochenende. Freitag Lafnitz gegen FAC, Samstag die U16 von Sturm gegen die U16 von Vorarlberg. Danach ging es in die Oberösterreich-Liga, dann ging es zum LASK gegen Salzburg. Am Sonntag.
Was hast du Oberösterreich-Liga gesehen?
Das bleibt ein Geheimnis.
Öd?
Das bleibt ein Geheimnis.
Es ist voll öd, dass du nicht sagst, dass du
Sonntag
öd gesehen hast.
Sonntag.
Blöd ist es auch.
War ich in Wiener Neustadt, Sturm 2 gegen GRK und anschließend Klagenfurt gegen Rapid. Auf jeden Fall bei LASK kriegt man einen Parkplatz, ist wirklich sehr nett. Und danach sagt der Herr bei der Einfahrt, ja und dann kannst du gleich mit dem Shuttle mitfahren. Da wirst du mit einem Shuttle vom Parkplatz zum Stadion gebracht. Ich wäre da eigentlich gegangen, aber habe das dann in Anspruch genommen. Ein schwarzer Van, wo so 6-7 Leute reinpassen. Der Fahrer hat einen schwarzen Anzug an, eine schwarze Sonnenbrille. Ich habe mich selten so als wichtig empfunden, wie in der Phase, wo ich vom LASK-Parkplatz zum LASK-Stadion gebracht worden bin. Danke an die Verantwortlichen vom LASK und ich kann auch nur wieder eines weitergeben, was du auch schon angemerkt hast. Die sind dort wirklich nahezu jeder Ordner, alle top informiert.
Die sind toll, gell?
Das ist wirklich ein toller Ablauf, eine tolle Organisation und funktioniert reibungslos. Muss erwähnt sein.
Wann war Ankick am Samstag? 17?
Um 17 Uhr, genau, ja.
Du warst bei Bad Schallerbach gegen Hugo Wels 2. 1-0 für Bad Schallerbach, weil die um 14 Uhr ankickt. Gib's zu. Komm, raus damit, du alter Welser. Hast du wieder mal deine Welser angeschaut? Wir wissen's doch.
Peter, erstens,
du kannst doch nicht anders.
Werde ich nicht drüber reden. Zweitens, jeder, der auffällig meine Instagram-Stories verfolgt, sieht ja, wo ich war.
Fades Rätsel.
Ja.
Instagram. Na,
aber das war mein Wochenende. Wo warst du so?
Ich war im Fitnesscenter, habe dort den Trainer der Sturmdamen kennengelernt. Das habe ich sehr nett gefunden. Sehr netter Kerl. Ja, den Sagan. Kennst du den?
Ja, klar.
Sollen wir da übrigens gleich die Überleitung machen, nur ganz kurz vor der Vollständigkeit halber? Der
ist ja
im Pro-Lizenz-Kurs, das habe ich am Samstag nicht gewusst, sonst hätte ich ihn natürlich gratuliert dazu. Ich habe nur alles Gute gewünscht für das Spiel seiner Sturmdamen gegen die Austria, die mit dem Cup gespielt. Und mir fällt gerade auf, ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist.
Ich weiß auch nicht, aber Sagan ist ein super Mensch, ein toller Trainer. Es wirkt so,
als ob du ihn persönlich kennen würdest.
Ja, habe ich ja gerade gesagt.
Woher hast du ihn kennengelernt?
Ja, der war ein aufstrebendes Trainertalent, oder ist es noch immer, sagen wir so, weil er ist jetzt schon weiter als ein Talent, er ist auch im Pro-Lizenzkurs, als Einwurftrainer in Österreich auch bekannt, hält, glaube ich, sogar noch den Rekord des weitesten Einwurfs in Österreich.
Er hat den weiten Einwurf nach Österreich gebracht.
Ja, kann man so indirekt sagen.
Ich
habe
mir gedacht, das war Christian Schwegler.
Weiß ich nicht, nein. Und er war dann noch Co-Trainer von Christian Ilzer bei der Austria, war dann Cheftrainer in Wiener Neustadt und ist jetzt eben Cheftrainer der Frauenmannschaft.
Die übrigens 3-0 verloren haben beim Frühjahrsauftakt im Viertelfinale des Sportland Niederösterreich Frauencups gegen FK Austria Wien Frauen. Sportland Niederösterreich Frauencup, na interessant. Der österreichische Cup-Bewerb heißt Sportland Niederösterreich Frauencup. Na gratuliere, danke an Sportland Niederösterreich immerhin.
Zumindest gibt es einen Sponsor.
Immerhin.
So, und dann weiter, du hast ihn getroffen.
Ja, und dann haben wir nett geplaudert, wollte ich dazu gar nicht sagen. Aber ich finde es lustig, weil ich treffe unter der Dusche immer so nette Menschen im Fitnesscenter. Ich habe es im Black FM-Podcast erzählt, da habe ich so einen netten GRK-Fan getroffen, der seit Jahrzehnten in die Kurve geht und noch immer, obwohl er schon etwas älter ist, also noch älter als ich.
So alt.
Puh. Ja, und das war sehr nett. Es ist echt sympathisch. Also mein Fitnesscenter ist immer wieder für Überraschungen gut.
Wenn Sie Peter K. Wagner treffen wollen, gehen Sie duschen.
Gehen Sie duschen in Ihrem Fitnesscenter des Vertrauens, die wahrscheinlich ganz hoch, dass Sie ihn treffen.
Was mit dem Sauna-Club gibt es denn, oder?
Den gibt es auch noch, das findet heute wieder statt. Ich begrüße an alle da draußen. Wahnsinn. Wir haben ein bisschen ein Thema, weil wir haben so Fixstarter gehabt und ein paar lassen jetzt gerade aus. Also falls es wieder irgendwelche Menschen gibt, die gerne dazukommen möchten, ja, es gibt wieder Plätze. Wir brauchen ein bisschen eine größere Community quasi so. Und was ich auch noch sagen wollte, genau, das mit dem GRK-Fan habe ich erwähnt, unter anderem im Black FM-Podcast, da war ich auch zu Gast, also für alle, die interessiert sind, wir erwähnen Black FM ja immer wieder mal, weil die wirklich sehr gut informiert sind und einen tollen Podcast machen. Ich habe dort erzählt, das ist ganz lustig, wie du mich damals gefragt hast, ob wir einen Podcast machen, habe ich immer gefragt, was ist ein Podcast? Und Black FM habe ich damals schon gehört, das heißt, ich habe Black FM gehört und gar nicht gewusst, dass es ein Podcast ist. Wobei der Kollege Belitz gemeint hat, wir haben es damals, also war noch nicht gewusst, was ein Podcast ist. Genau, da war ich zu Gast, kann man sich anhören.
Unbedingt, wir geben das in die Shownotes rein.
Und übrigens, apropos Podcast, wir sind ja Spitzenreiter, hey, hey. Oder wie unser Tobi sagt.
Wie hat er gesagt?
So gehen die Deutschen. Genau. Die Deutschen, die gehen so, weil wir waren nämlich vor diesem 17
Mal Lupen.
Oder einfach mal Lupen. Also wirklich Nummer 1, Austria Apple Podcast Charts von chartable.com, Österreich Fußball. Es gibt keinen beliebteren Fußball-Podcast in Österreich als
die beste Liga der Welt.
Oder auch,
aber danke oder euch. Auch,
Hashtag DBL Libby.
Der Mike hat ja gemeint, es ist ein schwieriger, Mike Pilitz von Berg FM hat gemeint, es ist ein schwieriger Hashtag. Und dann hat der Kollege Frank Wohnisch gemeint, na, der geht doch gleich leicht runter. Und klar, der geheime Sturm-Podcast, bin ich natürlich beim Sturm-Podcast zu Gast gewesen. Also.
Ja, auf jeden Fall, es gab es gibt einiges zu besprechen, deswegen würde ich vorschlagen, wenn wir reinstarten. Bevor wir reinstarten, ich habe was mitgebracht in der Vorbereitung. Ich habe mir noch nie so viele Gedanken gemacht über den Text, mit dem wir einsteigen.
Du meinst die Gernot Messner Autogrammkarte?
Nein, schon.
Ununterschrieben.
Siehst du das? Was ist das?
Mini-Cookies.
Ja, was ist das auf Deutsch?
Kleine Kekse.
Das sind Kekse. Und die darf ich dir überreichen, weil diese Kekse, geht es überhaupt nicht um eine Werbung oder irgendwas, sondern es geht einzig und allein darum, dass mir wichtig ist, dass du jetzt auch die Packung aufmachst, den Keks isst und dann werde ich erläutern, warum.
Die beste Liga der Welt.
Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
Herzlich willkommen zur 189. Runde von DBLDW. Es ist das wunderschöne Italien, in welches ich immer wieder Antworten auf das Leben finde. Da gibt es tolle Sprichwörter, wie zum Beispiel «E meglio essere soli che male accompagnati». Es ist besser alleine, als schlecht begleitet zu sein. «L'impara l'arte e mettila da parte». Lerne die Kunst und bewahre sie dir. Das sind Dinge, die man mitnimmt. Aber wir haben an diesem Wochenende etwas Neues gelernt. Biscotto, der Keks, zu Deutsch. Daher haben wir erstmalig den runden Titel auch schon am Anfang der Episode erklärt, nämlich mit diesem Intro. Herzlich willkommen zur 189. Runde von DBLDW. Biscotto, die Wörtersee. Servus, Peter.
Biscotto, die Wörtersee. Kommt jetzt eine Geschichte über Kekse, die du am Wörtersee gegessen hast?
Nein.
Oder darf ich jetzt die Kekse essen?
Ja, bitte, ich bitte dich,
Achtung,
das Keks
raschel, raschel.
Es gibt einen kleinen...
Du isst aber schon mit.
Ich esse einen Keks mit,
das sind sicher ganz hochwertige Discounter-Kekse, ja, wahrscheinlich so Pennymarkt oder so, oder? Ja, nichts gegen Penny, aber Penny hat manchmal echt eine Qualität, wo du da denkst, also wenn es das ist, was die dort verkaufen, dann kannst du
der Keks,
sterben.
Der Keks hier in der Kamera, die das anschauen. Der Keks hat eine...
Sind die Kekse wenigstens von Nestle? Die sind wirklich von Lidl tatsächlich.
Also, Fakt ist, der Keks... Du schaffst auch immer, jede Firma irgendwo reinzubringen, gell? Dieser Keks ist wichtig, warum? Weil in Italien gibt es einen Begriff dafür, wenn zwei Mannschaften nur mehr einen Unentschieden brauchen und das dann auch so aussehen lassen. Und das ist das klassische Biscotto. Mhm. Und demnach, finde ich, gehört das erklärt. Ich kann auch da auch gerne einen Artikel noch in die Show stellen.
Ist eines auf Klagenfurt und eines auf Rapid, okay?
The Art of the Biscotto. Und Biscotto ist tatsächlich, ich habe mit einem italienischen Scout telefoniert, wie ich nach Klagenfurt gefahren bin. Und ich habe ihm das erklärt und sagte, un Biscotto. Und ich so, was er damit meint. Dann hat er mir das erklärt, dass es in Italien ganz üblich ist. Das passiert immer wieder und das ist die Form des Biscotto. Wenn beide Teams einen Unentschieden brauchen, dann ist ja auch klar, dass das passiert. Und das ist ein Biscotto. Und deswegen sind wir in der 189. Runde um Biscotto die Wörtersee.
Du, wenn es in Italien passiert, ich meine, wann passiert das dort? Ich meine, gut, die haben auch so ein bisschen Playoff-Geschichten und so, und natürlich am Ende der Saison kann es immer passieren, dass du mal Unentschieden brauchst gegen einen Abstieg oder für einen Europacup-Platz. Aber es ist schon ungewöhnlich, also im März passiert das nicht so oft in Ligen.
Na, untypisch ist es auf alle Fälle, wobei auch in Italien gibt es ja ein Playoff, ein Playout, da gibt es ja verschiedene.
Naja, stimmt schon. Gerade Serie B und so Aufstieg.
Da sind 24, in der Serie C sind, glaube ich, 24 Teams und 18 spielen nach um was. Die Begründung ist, dass es keine Spielmanipulationen gibt oder so, wenn 12 Teams um nichts mehr spielen. Ja. Aber kommen wir zurück nach Österreich, habe ich nur eine nette Anekdote gefunden. Ja, Klagenfurt Rapid, ich war vor Ort, es wurde oft besprochen, ja, das wird eher ein 1:1.
Achtung an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, ja, wir haben keine Tagesordnung oder keinen Fahrplan heute durch, das ist kein Problem.
Bitte mach.
Also wir machen zuerst den Biscotto di Wörtersee, den manche andere als Schande vom Wörtersee bezeichnen würden. Dann wird Fabi uns etwas aus Linz erzählen. Dann gibt es noch einen schnellen Meister- und Absteiger-Thesen-Tipp von uns jeweils zum Abschluss des Grunddurchgangs. Und dann haben wir das halbe Auge, ein bisschen Werbung und dann sagen sie wir auch schon wieder Tschüss.
Ich habe zwei Quiz vorbereitet für dich.
Was? Mehr als ich für dich? Nein, ich mache es für dich.
Siehst.
Na, guter Deal.
Also, dann fahre ich dort raus und jeder erwartet irgendwo schon, dass es unentschieden ausgeht. Und ich möchte gleich vorweg sagen, bis zum 1:1 und auch kurz danach war das am Feld. Auf gar keine Fälle in irgendeiner Form, was wo du dir glaubst, ja, die wollen unentschieden spielen. Also da wollten beide Mannschaften gewinnen. Klagenfurt erste Halbzeit, die klar bessere Mannschaft. Niklas Hedl, der dann doch spielen durfte, mit zwei unfassbaren Paraden, hat da definitiv einiges gerettet. Es gibt ja jetzt noch ein neues Video, ist noch nicht an die Öffentlichkeit geraten, aber man hört das ein oder andere, wo Niklas Hedl im VIP-Club eben auch ein bisschen was singen sollte.
Ich hab's noch nicht gesehen,
das heißt, ich habe jetzt auch nur
es geht wieder
von mehreren Seiten gehört.
Ich glaube, es geht wieder um Mütter und um den Strich. Bei Rapid beschäftigen sich alle anscheinend nur mehr.
Ja, wie auch immer. Es ist natürlich irgendwo eigenartig, oder nein, fast eigenartig einfach. Es passt alles zusammen. Genau der Spieler, der freigesprochen wird, dass er spielen darf, ist dann der, wo scheinbar ein neues Video rauskommt. Brauchen wir nicht drüber reden, wenn es rauskommt, wird vermutlich eh die Bundesliga und der Strafsenat sich damit beschäftigen. Wir sollten eher über Sportliche reden. Und da war er ganz wichtig, dass er dabei war. Hat in der ersten Halbzeit 2-3 Top-Saves gehabt und auf alle Fälle Rapid im Spiel gehalten. Klagenfurt erste Halbzeit klar besser. Die hatten 2-3-0 führen können müssen. Und da hat man schon gemerkt, wie viel bei Rapid A gefehlt hat. Und auch B, dass Klagenfurt da verdient oben dabei ist. Ja.
Ich muss schon noch kurz nochmal einhaken. Also ich finde dieses Interview von Markus Katzer zum Hedel, zum potenziellen Hedel-Video vor dem Spiel auf Sky wieder. Also Rabet spricht in der Pressekonferenz davon, dass die ganze Zeit über Verantwortung übernehmen und sie tun. Und das, was da kommt, ist mir einfach trotzdem zu wenig. Das ist mir wirklich zu wenig.
Aber was hättest du dir da gewünscht?
Keine Ahnung, ich hätte mir endlich mal gewünscht, dass jemand von Rapida Verantwortlicher sagt, ja, hey, scheiße und sorry, und wenn irgendwie eine weitere Strafe kommt, akzeptieren wir die natürlich. Es geht diese ganze...
Ja, aber das war jetzt nicht so, dass er das hat er schon akzeptiert.
Ja, aber allein die Tatsache, dass die überhaupt einen Einspruch erhoben haben, ich verstehe es natürlich aus
sportlichen Gründen. Ich kann dir sagen, wenn sie nicht Einspruch erhoben hätten, dann wäre Rapid nicht in die Top 6 und da geht es um andere finanzielle
Dinge.
Ja, ist
schön, aber
da kann man jetzt drüber jammern, glücklich sein nicht. Fakt ist, dass Hedel definitiv der Grund war, dass Rapid erste Halbzeit nicht in Rückstand geraten ist.
Aber nur weil sie es sportlich richtig gemacht haben, haben sie es ethisch auch oder moralisch oder inhaltlich oder glaubwürdigkeitstechnisch oder gesamtgesellschaftspolitisch oder wie auch immer noch immer nicht richtig gemacht. Das haben sie einfach. Tu mir da extrem schwer damit.
Ja, kriege ich mit. Ich sehe es nicht ganz so schlimm wie du. Ich finde, dass Rapid einen großen Fehler gemacht hat, vor allem die einzelnen Leute. Ich finde, dass es aber schon versucht wird aufzuarbeiten, dass es nicht getan ist damit, dass man jetzt eine Strafe kriegt, einen Katalog präsentiert und fertig. Aber reden wir über Fußball. Das ist mir mühselig, stundenlang Berichterstattungen anzuschauen, wo es um was geht, was nicht mit dem Fußball zu tun hat. Ich finde es ein wichtiges Thema, deswegen soll es auch eine Plattform bekommen. Aber irgendwann muss es auch enden und ich finde nicht, dass Rapid da in so vielen Bereichen da jetzt so viele Verfehlungen getätigt hat danach, dass es Dinge gegeben hat, wie die Aussage von Steffen Hoffmann, das war nicht an die Öffentlichkeit gerichtet, das ist natürlich ganz schwach, weil was soll das bedeuten, aber andere Themen, wie wenn jetzt gefragt wird, es gibt ein neues Video, was er dazu sagt, was soll er dazu sagen?
Außer ja, darf jeder haltungslos sein bei Rapid, ist in Ordnung, aber ich würde mir wünschen, dass es mehr gibt mit Haltung. Mehr Menschen.
Ja, ich glaube, du hast den Unrecht.
Gerade welche, die Vorbildfunktion sind.
Ja,
also ich weiß nicht, dass wir in Österreich auch keine Rücktrittskultur haben und so weiter, aber es sind einfach so Dinge.
Ja, sollte Markus Katzer zurücktreten
jetzt? Markus Katzer jetzt nicht, aber es ist im Gesamten einfach... Ich glaube nicht, dass in Deutschland ein Steffen Hoffmann diese ganze Geschichte zum Beispiel
überstanden
hätte.
Ja, er ist aber nicht in Deutschland.
Nein, natürlich, aber das zeigt halt auch, wie wir in Österreich halt unterwegs sind mit unserer Schluchten-Scheißer-Mentalität.
Ja, dass der eine gewisse andere Wucht bei Rapid oder andere Standing bei Rapid hat, wissen wir. Dass das bei einem normalen Unternehmen nicht so wäre, wissen wir auch. Aber ja, hat es dich überrascht?
Na,
also. Heißt ja nicht jetzt, aber reden wir über Sportliche. Ja.
Okay.
Fakt ist, dass es ja korreliert, deswegen sind wir auch da irgendwo reingekrätscht. Hedel hat spielen dürfen, Hedel war erste Halbzeit der beste Spieler bei Rapid, fertig. Zweitbester Spieler bei Rapid war Querfeld, der es wirklich geschafft hat, bei Standards an Wimmer abzumontieren und die Duelle zu gewinnen. Rapid war eine Klasse schlechter, Rapid war, also Jansson, das schaut alles ganz nett aus, der ist aus der zweiten spanischen Liga gekommen, angeblich aufgrund der Statistik, weil er sehr viele 1-1-Duelle gewinnt und über Gegner drüber kommt. Genau das fehlt mir extrem bei ihm. Ich finde, dass er das nicht schafft. Er hat ein gutes Tempo-Dribbling, er hat mit dem Ball Geschwindigkeit, er hat auch eine enge Ballführung und schafft es in die Duelle zu gehen. Nur es kommt zu wenig raus, er kreiert nichts. Er ist gegen den Ball fleißig, bemüht, gewinnt aber wenig Bälle in der Höhe. Also das sind viele Dinge, die vielleicht ganz nett sind, aber ich habe es noch nicht.
Meinst du in der Höhe mit?
Nein, in der
oder
Höhe.
Oder wenn er hoch steht. Im Angriffsdritte, ja, okay, alles klar. Ja.
Also in der Luft, glaube ich, gewinnt er nicht so viele Tore.
Aber, das haben wir gerade gedacht.
Ja, ist natürlich voll in Ordnung, dass sie den holen. Der wird nicht geplant damit, dass der jetzt am Anfang spielt. Der ist ein Flyer, wenn der Einschlag, haben sie eine Kaufoption, alles gut. Ich sage nur, das ist ein richtiger, krasser Unterschied zu Marco Krühl, aber auch zu Chris Lang, muss man ganz klar so
auch
sagen.
Auch zu Niki Kühn wahrscheinlich.
Genau so ist es. Also Zivkovic war jetzt auch nicht besser, zweite Halbzeit.
Das wollte ich fragen, wie der Zivkovic
war. Ja, war sich auch schwer dran, aber... Ja. Der ist halt ein 2006er, also der ist sehr jung, der ist aus der eigenen Jugend. dann, ja, aber der wird eh gefördert, das passt ja alles.
Aber zu sehen war auf jeden Fall, glaube ich, dass, was so zu erwarten war, Gesundheit, dass Rapid sehr, sehr abhängig ist natürlich, und Marco Grühl, das haben wir uns gedacht, dass zusätzlich natürlich Burgstaller eine wichtige Personalie ist, aber dass im Gesamten es von der Bank sehr mau wird halt einfach bei Rapid.
Ja, das weiß ja Rapid. Das
man, eh, ja.
Man hat viele Verletzte, man hat viele Gesperrte. Also man stelle sich vor, dass wir sind jetzt alle fit und alle dürfen spielen, dann hat man da schon eine ausgewogene Mannschaft. Für das, wo man keine Doppelbelastung, also keinen internationalen Bewerb hat, das ist schon in Ordnung. Dass jetzt halt natürlich sehr viele von der zweiten Mannschaft dazu kommen, wie Furkan Dursun, der sicher Talent ist, auch ein Civkovic. Guter Spieler, passt, gibt ihnen Zeit. Dennis Kaygin hat man noch ganz wenig gesehen, also der ist ja gekommen als das Talent aus Deutschland. Und ja, wird man sehen, aber das will ich gar nicht an die große Glocke hängen. Du merkst halt dann auch einfach hinten, da fehlt der Zvetkovic in der Innenverteidigung mit dem Kreuzbandriss. Da fehlt der Hoffmann mit der Sperre. Da fehlt der Terence Kongolo mit der Sperre. Da fehlen einfach drei Innenverteidiger. Und dann kommt halt ein Michael Solbauer dazu, bei dem es halt wirkt. Der ist jetzt nie über Schnelligkeit oder über Antritt, hat er nie brilliert. Ja, das ist ein ordentlicher Fußballer, der gewisse Wucht hat und der in seiner Phase, wo er regelmäßig spielt, hat auch in Wolfsburg wirklich gute Leistungen gezeigt hat. Ich habe ihn in England nicht verfolgt, er ist zurückgekommen und hat sicher seinen...
Dresden war er.
Ja, in Deutschland hat er sicher seine Leistungen, ist ja nicht dem entsprochen, was man erwartet hat. Jetzt kommt er halt rein, spielt seit Ewigkeiten wieder mal und das, ich habe eh gesagt, das hat halt ein bisschen so gewirkt wie bei einer Unterligamannschaft, wo du am Vortag vorm Spiel draufkommst, wir sind zu wenig Leute und du rufst halt den von der 1B oder von der Reservemannschaft an, der ist halt schon 46, aber sag ja, ich helfe euch aus. Nein, es hat einfach nicht rund gewirkt, die Bewegungsabläufe, die Dinge, es ist jetzt einmal böse gemeint. Es hat nur so gewirkt und ich glaube, wenn der wieder 5-6 Spiele macht, dann ist es was anderes. Der hat sich voll reingehört, der hat alles gegeben, aber es war einfach, ja... Na, das ist.
Ich liebe diesen Vergleich.
Ja, aber so ist es mir vorkommen.
Ich finde schön, dass du es ein bisschen einordnest noch.
Unter Querfeld, der haltet das ganze Schiff zusammen hinten. Und dann spielt man gegen Klagenfurt wirklich nicht gut und macht aus einer Aktion, wo Getzos nicht gut verteidigt, Majulo das aber gut macht, Lang geht mit, die Box wird geflutet, muss man schon sagen, die Boxbesetzung von den Spielern war dann, das sind Dinge, das ist Trainerarbeit auch, das ist wirklich gut umgesetzt worden, da sind viele Leute drin. Und man macht das Tor, man führt 1-0. Und wir haben immer gesprochen drüber, Klaus schafft es, Spiele zu gewinnen, schafft es, Punkte zu holen. Und das war in der ersten Halbzeit nichts anderes. Das war nicht schön anzuschauen, das war nicht gut. Das war auch sicher eher das letzte Aufgebot. Oswald als Rechtsverteidiger, jetzt auch, der hat es ordentlich gemacht, aber das ist jetzt nicht die erste Wahl. So, und dann merkt man, dann spielt eigentlich Klagenfurt, gibt einen Takt vor und Klagenfurt entscheidet, was passiert. Und
wenn der ohne Karweiner, muss man auch dazu sagen, oder den Topscorer ja, so der Liga, das. Weiterhin
und,
verletzt.
Und wenn er Bona auf einmal am Flügel spielt, dann macht er super. Und der Binder im Strafraum, der ist schwer zum Verteidigen.
Top-Chance, da war stark.
Erwing im Zentrum, das hier in der Mannschaft. So, das ist wirklich eine gute Mannschaft. Peter Backel hat die super geformt. Und es geht jetzt im Endeffekt darum, dass man einen Weg findet, das Tor zu machen. Das haben sie nicht geschafft. Und in der ersten Halbzeit, dann steht es 1-0 für Rapid und dann war es natürlich ein schwieriges Spiel. Dann wird man nervös in einer Form, unruhig. Ja, und dann kommt Vinicius rein und macht kurz danach den Ausgleich. Und ich habe die ersten 1-2 Minuten danach schon das Gefühl gehabt, jetzt passiert das Zweite. Aber dann ist es relativ schnell ab der 80., 82. Minute in eine Richtung gegangen. Ja, jetzt wird mal der Ball gehalten. Und keiner traut sich mehr drauf zu gehen, weil beide mit diesem Unentschieden weiter sind. Weiter heißt in den Top 6 bleiben. Egal, was sonst passiert. Und das wäre das, was immer wieder gesagt wurde, was passiert. Und da mache ich keinem Verein einen Vorwurf. Noch einmal ganz klar, also die Vereine sind da quasi aus der Schuld zu nehmen. Peter Backholt braucht vor seinem Spiel kein Interview geben und sagen, seine Jungs spielen Fußball, um Spiele zu gewinnen, weil das war eine Lüge. Seine Jungs haben da Fußball gespielt und das ist auch verständlich, um in die Top 6 zu kommen. Passt auch, gibt das Interview vorher nur nicht. Und dann hat man eben was, wo es 10 Minuten regulär ein Ballgeschiebe wird zum Kotzen, weil es einfach ganz, ganz schlecht für den österreichischen Fußball ist, sowas. Und dann charmant gibt es 6 Minuten Nachspielzeit, hat mir gut gefallen. Es hat begonnen aber in der 82., 83. Minute mit Pfiffen von den Tribünen. Also es hat schon gegeben, Rapid am Ball die ganze Zeit. Ich glaube, Solbauer mit den meisten Ballkontakten und einer Passquote von 99%, weil halt am Ende das einfache Bälle waren. Aber es gab Pfiffe und das hat dann recht schnell umgeschwenkt in, man kennt es, wenn eine Mannschaft extrem viel Ballbesitz hat und dann jeder Ball, hey, hey, und dann hat das ganze Stadion gemacht.
Schrecklich.
Beim Ballbesitz von Rapid. Nachher sogar beim Ballbesitz von Klagenfurt. Also Ich bin tatsächlich dann in der 94. Minute gegangen, weil es war aussichtslos, dass da überhaupt noch eine Torchance passiert. Und der Einzige in dem ich war dann wirklich wütend. Es haben sich beide Teams verdient, dass sie
drin sind. Du hättest alle Kekse geworfen, die du aber in der Hand gehabt hättest.
Nein, man wirft nichts. Aber es ist einfach schade. Ich habe mich so geärgert für den österreichischen Fußball. Wir reden immer, wie cool die Liga ist, wie super. Und jetzt haben wir den 22. Spieltag, wo 15 Minuten lang zwei wirklich ordentliche Mannschaften den Ball hin und her schieben und nichts tun. Und ich nehme es den Mannschaften nicht übel, aber als Liga muss man wirklich nach diesem Spiel, ich weiß, das kann passieren, muss man sehr viel überdenken, weil wenn es heißt, wir erzeugen künstlich Spannung, und ich habe gesagt, wie euphorisch und glücklich ich in der Früh war, es ist cool, das braucht man nicht reden. Nur wenn das dann der Output ist, dann überwiegt es einfach an Negativität und hat einen bitteren Beigeschmack. Und ich muss auch sagen, die armen Rapid- und Klagenfurt-Spieler, die es jetzt von allen anderen können, ja, ihr habt eh nichts mehr da, das war ja ein Nicht-Angriffspakt und das war Gijón 82, 2.0 und. Ja, was erwartest du von den Spielern? Die sind ja nicht dumm und nageln sich das eigene Grab. Das ist ganz logisch. Aber es ist extremst bitter als Fußballfan. Also dafür gehe ich nicht ins Stadion, dafür zahle ich sicher kein Fernsehabo, dafür, also das stoßt mir extrem sauer, nicht mehr einen Tag danach auf, nicht den Vereinen gegenüber, aber so, man muss sich das überlegen. Es kann nicht sein, dass am 22. Spieltag zwei Mannschaften 15 Minuten lang den Ball hin und her schieben und nicht bereit sind, irgendwas fürs Spiel zu tun. Wirklich bei aller Liebe. Und es waren 8.500 Zuschauer im Stadion.
Was gut ist für Klagenfurter Verhältnisse.
Sonst, wenn das ein normales Spiel gewesen, wahrscheinlich 3.500 gewesen. Das hat schon alles den Vorteil, diese künstliche Spannung. Aber wenn das auch ein Resultat ist, verzichte ich auf alle anderen Benefits, ist meine Meinung.
Gegenargumentiert würde jetzt, wenn du sagst, 22. Spieltag und wie ich auch vorher schon, dass es mitten in der Saison quasi, aber es ist natürlich nicht das, es ist ein entsprechendes Modus, ist es halt so, dass es tatsächlich einfach Ende des Grunddurchgangs ist, das ist Ende dieser ersten Phase und dann kommt eine andere Phase. Ich bin voll bei dir, mich auch geärgert. Ich finde auch, dass man kann Verständnis haben für die Mannschaften aus sportlicher Sicht und trotzdem ist es halt am Gedanken vom sportlichen Wettkampf und warum
genau
wir alle
um
mal angefangen
geht's.
Haben,
genau
Fußball anzuschauen, ist es halt einfach nicht entsprechend. Es sind nicht die Harlem Globetrotters, die du da anschaust, weil sie halt irgendwie so ein Schauspiel machen und auch dann wäre man sehr enttäuscht, weil da einfach nichts passiert.
Am Ende des Tages muss nämlich immer der Sport der Gewinner sein. Und es ist so ein Floskel, okay, wie auch immer, ich weiß schon. Aber wenn der Sport verliert, verlieren alle. Und wenn der Sport hat an dem Abend extrem verloren, weil es ist nicht mehr um das gegangen, um was es geht. Es ist nicht mehr darum gegangen, du spielst den Sport, um zu gewinnen. Und natürlich, um Meisterschaften zu gewinnen, um Ding. Es ist jetzt nicht so, dass mit dem 1-1 beide Meister geworden sind. Ex aequo. Nein, sind beide, damit sie in die Top 6 kommen, die. Ich muss doch den Anspruch haben, dass ich auch das einzelne Spiel gewinne. Ich muss doch den Anspruch haben, heute den Gegner, gegen den ich gerade am Platz stehe, sagen, schicke ich runter in die Qualifikationsgruppe. Egal wer. Und ich verstehe die Vereine, aber der Modus lässt es zu, dass am 22. Spieltag sowas passiert, finde ich extrem.
Und trist. Vor allem, es ist natürlich auch, es ist natürlich immer der Modus, wie er ist. Ja. Es kann auch der letzte Spieltag in einer anderen.
Nein, kann es nicht. Der letzte Spieltag kann es nicht sein.
Theoretisch kann es nicht sein,
weil da geht es auch darum, werde ich Vierter oder Fünfter, werde ich Dritter oder Vierter, damit ich meine Ziele in einer gewissen Maße erreiche oder ob ich eine bessere Qualifikationspositionierung habe und.
Es kann immer irgendwelche Spieltage geben am Ende von einem Modus, ob das jetzt eine Meisterschaft ist mit 36 Runden oder wie auch immer. Kann es immer sein, dass es halt Unentschieden gibt, die beiden reichen. In dem Fall muss man schon noch sagen, dass Rapid ist ja jetzt mit diesem Unentschieden dann Sechster geworden in der im Grunddurchgang. Und der Sechster jetzt eingezogen ist jetzt auch nicht die Position, die eigentlich dann so quasi schon in Richtung Europacup geht. Also da merkt man dann schon, dass es halt einfach entsprechend des Modus ist. Es dann halt so, dass es halt für den Moment reicht, mehr auch nicht. Und ich finde es schon auch ein bisschen verwunderlich, also was ich verwunderlich dran finde, ist, dass es ja schon eh auch so ist, dass du ja trotzdem dann, ich meine, man kennt es das schon, dass man mal sagt, dass man auch jetzt mit einem Unentschieden zufrieden ist, aber es geht ja dann trotzdem eigentlich so in die Richtung, dass du ja trotzdem eine Halbierung hast und die Punkte weiterhin so viele brauchst wie möglich. Ne? Also du wirst ja dann auch weiter nach oben kommen, es hilft dir auch. Deswegen finde ich es im Großen und Ganzen schon etwas verwunderlich. Ich finde es sowieso auch befremdlich, wenn dann, ich freue mich natürlich auch für Hartberg zum Beispiel, aber diese Euphorie, die in Hartberg mit T-Shirts austeilen, Meistergruppe erreicht, das ist mir ist das ein bisschen zu viel. Also ja, bei allem Verständnis dafür,
bei Hartberg gibt es so eine tolle Historie. Das erste Mal haben sie den Einzug gleich nach einer 0-4-Niederlage in Pasching gefeiert und jetzt das zweite Mal mit einem 1-1 auch vor ausverkauftem Haus. Also dieser Fakt hat natürlich, Roland Buchholz hat gesagt, er hätte glaube ich 7.000-8.000 Karten verkaufen können an dem Tag. Also der ist vor Hartberg eben. Also das sind schon Dinge, das spricht dafür. Ja, du hast diese Spannung erzeugt, das hat die Liga geschafft, aber ja, auf Kosten vom Sport, auf Kosten vom sportlichen Ding. Und ja, in Amerika gibt es Sportarten, da gibt es auch solche Modelle, dass man künstlich Spannung erzeugt. Nur die haben Planungssicherheit. Die Vereine, die wissen, dass sie, wenn sie jedes Jahr Letzter werden, im 12. Jahr wieder in der Liga sind, weil es eine geschlossene Liga ist. Die Austria Wien wird vermutlich nicht absteigen, aber es macht richtig viel mit einem Verein, unten dabei zu sein. Und im Endeffekt ist es ein Spiel gegen den WRC, was sie wahrscheinlich haben werden, ein schlechter Tag und Europacup-Träume sind vorbei. Also, ja, es ist... Und LASK Dritter, WRC Achter, teilen wir jetzt nur die Punkte und haben auch große Tabelle, sind das 2 Punkte Unterschied. Also, du hast ja da schon hätte es alle treffen können. Künstliche Spannung, ja, okay, verstehe ich warum. Aber alles schön und gut, aber wenn es dann auf Kosten vom Sportlichen geht... Ich glaube, du machst niemandem einen Gefallen damit.
Link-Tipp an dieser Stelle. Grundsätzlich immer wieder zu empfehlen, der Social-Media-Account die Social-Media-Accounts von Austria Klagenfurt. Besonders zu empfehlen, wenn sie was erreichen, was toll ist, dann kann man sich den langjährigen Kärntner Bundesliga- und Zweitliga-Profi Sandro Zakani, seines Zeichens Teammanager bei Austria Klagenfurt, anhören, wie er in einer sich unglaublich überschlagenden Art und Weise, also seine Stimme überschlägt sich unfassbarerweise, Zicke-Zacke, Heu, zum Besten gibt. Das ist durchaus interessant, dass ein Mensch so viel Inbrust in einen Chant legen kann.
Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Ich glaube immer, welcher Sprache das ist.
Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, bitte schaut euch das an. Das ist immer wieder ein Gedicht. Ich wollte noch ein bisschen
laut Christopher Zweitko übrigens, der im Interview nachher gesagt hat, bei uns geht es immer so zu nach Spielen, nach Siegen.
Okay, gut. Dürfte eine gute Einheit sein. Man weiß, die Klagenfurter kommen über die Einheit und nicht, auch wenn sie gute Einzelspieler haben, aber sie kommen mehr über die Einheit und als geschlossene Mannschaft. Auf jeden Fall so viel zu kein Torschuss am Wörthersee, angelehnt an das wunderschöne Lied. Wir erinnern uns alle. Ein Schloss am Wörthersee. Okay, ich wollte es kurz umtexten, ich schaffe es leider nicht mehr in der Kürze. Ich wollte noch kurz mich beziehen für alle, die sich nicht mehr erinnern können oder die nicht dabei waren, so wie ich. Die Schande von Gijón war 1982. Österreich gegen Deutschland. Deutschland ist relativ früh in Führung gegangen. Beide Mannschaften wussten, es reicht, obwohl Algerien auch 2-mal gewonnen hat, aber die hatten schon am Tag davor gespielt und das führte dann am Ende dazu, dass bei großen Turnieren ab diesem Zeitpunkt Vorrundenspiele immer zur selben Zeit ausgetragen wurden. Das ist ja auch der Fall in Österreich. Es ist nur LASK gegen Salzburg, was diese Ausnahme, weil es da nicht mehr um den Aufstieg in die Meistergruppe oder den quasi Abstieg in die Qualifikationsgruppe ging.
Wobei das wurde schon vorher fixiert. Ich verstehe gar nicht, wie sie...
Ja, aber das war irgendwie anscheinend so. Passt schon. Im Endeffekt auch interessant, dass eine Idee, das passive bzw. Zeitspiel zu begrenzen, war ja dann die Einführung der sogenannten Rückpassregel, auch bevor du geboren wurdest, bzw. bevor ich anfing, Fußball zu schauen, nämlich 1992.
Regel.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt dann auch andere Fälle, es ist passiert natürlich immer wieder, wir haben es im österreichischen Kontext auch schon ein oder andere Mal dann nachgehabt.
In Italien.
Die Biscottos passieren immer wieder, man kann sich auf das Wikipedia durchlesen, Biscotti. Wie auch immer. Biscotti. Und,
ich bin aus dem Stadion gegangen, wie gesagt 2 Minuten zu früh, habe den Kopf geschüttelt, weil mich das wirklich geärgert hat und der Security sagt zu mir, das ist ja wie in Spanien, gell? Wie in Spanien damals ist das, gell? Sag ich, ja, für den Sport leider extrem bitter. Na, das versteht er auch nicht. Und er war Klagenfurt-Sympathisant, ich sage, aber das versteht er auch nicht. Ja, wir haben es lange besprochen. Wie gesagt, Gratulation an alle Mannschaften, die es geschafft haben.
Gibt es einen Ansatz, wo du sagst, ich möchte auch sagen, dass ich recht hatte. Ich habe gesagt, die Austria qualifiziert sich für die Qualifikationsgruppe. Du hast gesagt, Rapid.
Stimmt.
Ich hatte recht, ausnahmsweise mal ich. Danke.
Deswegen hast du Kekse bekommen.
Richtig, zu Recht. Ich nehme noch eins darauf, weil ich recht hatte und gewonnen habe. Ich wollte dich nur noch fragen, hast du eine Idee, wie man es, wenn man jetzt bei diesem Modus bleiben möchte, der bleibt ja zumindest noch 2 Jahre, hat es vor kurzem von Ebenbauer geheißen. Von der Bundesliga, könnte man daran was ändern, dass das nicht passiert? Also die gleichzeitige Spiel, also dass man gleichzeitig ansetzt, war 1984 ziemlich cool natürlich, weil da hat man noch nicht so schnell herumtelefoniert und irgendwie im Internet nachgeschaut. Jetzt ist es ein bisschen leichter.
Mahlzeit. es ist gestern passiert, ich habe mir davor wenig Gedanken darüber gemacht. Natürlich kann das passieren. Ich bin noch nicht, ich muss echt sagen, ich vielleicht zu naiv, bin noch nicht davon ausgegangen, dass das dann tatsächlich so ist. Und du sitzt dann im Stadion und du traust deinen Augen nicht. Wirklich, ich bin vielleicht bin ich ein naiver Vollidiot, nehme ich gern drauf. Nur ich habe mir das nicht vorstellen können, dass das dann wirklich so ausschaut, wie es ausgeschaut hat. Und dass die Fans dann zuerst pfiffe und dann merken sie, ah, das hilft uns eh und stehen auf und klatschen und feiern jeden angekommenen Pass. Prekär, ich kann damit schwer umgehen gerade, weil es geht um Gerechtigkeit und die Liga muss immer der fairste Bewerb sein. Die Liga muss immer der Bewerb sein, wo die beste Mannschaft gewinnt und die schlechteste Mannschaft absteigt. Und die zweitbeste soll auch im Europacup, wie auch immer. So, das ist für mich eine Liga. Und der Cup, mach den Cup geil. Mach den Cup mit der Schweiz zusammen. Mach irgendwas, um das zu beleben. Wurscht. Da kann gern ein Game und das entscheidet alles. Aber lass die Liga sein. Lass den fairsten Bewerb bleiben. Wir haben so viele andere Modelle und ich bin halt kein Fan davon, Punkte zu halbieren generell, weil einfach die Mannschaft mit den meisten Punkten nicht zwingend Meister wird und die Mannschaft mit den wenigsten Punkten nicht zwingend absteigt. Ich bin kein Fan davon, dass eine Mannschaft, ich bin auch kein Fan davon, dass der Achte im Europacup spielen kann und der Sechste keine Chance hat. Ich bin kein Fan davon, dass die Tabelle so geteilt wird, weil der WRC und die Austria haben sicher aktuell eine bessere Formphase als der LASK, als Hartberg zum Beispiel. Und ich finde, natürlich hast du diese künstliche Spannung nicht, aber lass den fairsten Bewerb, mach im Winter einen Hallencup, wo der Gewinner vom Hallencup 3 Punkte für die Meisterschaft dazu kriegt, keine Ahnung, mach sowas von mir aus, um irgendwas zu erzeugen, aber du machst es, der Sport ist nicht Gewinner in diesem Modell.
Mir fällt jetzt nur spontan der Verweis ein auf die sogenannte Wurfuhr, die es ja zum Beispiel beim Basketball gibt, wo du nach einer gewissen Zeit versuchen musst, einen Korb zu werfen. Das gibt es im Handball auch zum Beispiel. Das ist natürlich jetzt nicht so einfach im Fußball, weil nicht so viele Scoring-Versuche sind. Das also cool. Punkterzielungsversuche oder Torsuche. Trotzdem wäre es natürlich, man könnte natürlich sagen, okay, nach einer gewissen Zeit, so wie der Torhüter nur eine gewisse Zeit, ich weiß, das ist, klingt jetzt alles ein bisschen fancy und wie auch immer und anlassbezogen, aber die Regeln entstehen immer aus Anlässen heraus und weil vielleicht Dinge umgangen wären, mehr oder weniger. Und man hat ja einmal irgendwann die Torhüter gesagt, wie viele Sekunden sie den Ball nur in der Hand halten dürfen, Rückpassregel haben wir angesprochen und so weiter. Und vielleicht ist das auch ein Ansatz, wir haben über blaue Karten sind jetzt diskutiert worden, im Großen jetzt, im Fußball, für den Fußballsport. Aber vielleicht, weil wenn es eine Regel gibt, dass du Hausnummer innerhalb von, ich weiß es nicht, einer Minute mal über die Mittellinie drüber spielen musst, was eh schon auch extrem lang ist. Aber ich sage jetzt nicht, dass man das braucht, aber es ist auf jeden Fall etwas, was mir jetzt eingefallen ist und was ich nur einwerfen möchte und jeder soll sich dazu selber Gedanken machen.
Ich glaube, das größte Problem, was du in der Regel oder in den meisten Spielen hinten raus hast, ist, dass eigentlich probiert wird, dass man Zeit von der Uhr nimmt, indem man Zeit schindet. Das heißt, das effektivste Mittel generell, ich rede jetzt nicht von der Partie generell, wäre es natürlich in einer Schlussphase eine Netto-Spielzeit zu haben. Das heißt, das wird nur die Zeit gestoppt, wenn der Ball am Feld ist, wenn der Ball irgendwo draußen ist, kannst du quasi dir keine Vorteile schaffen durch langsames Ballholen, durch Wechsel, durch Verletzungen und so weiter. So, das haben wir nicht. Das ist, glaube ich, viel häufiger der Fall.
Würde aber nicht helfen, wenn
jetzt haben wir eine außergewöhnliche Situation. Ich denke zurück an Barcelona vor 12, 13, 14 Jahren. Ja, die haben, glaube ich, auch Phasen gehabt über 4 Minuten, wo der Ball nur in den eigenen Reihen war. Warum sollten die dafür bestraft werden? Das Einzige, und ich sage jetzt nicht, dass ich dafür bin, wenn man, grundsätzlich ist der Modus das Thema, finde ich. Aber wenn man den Modus so beibehalten möchte, dann wäre nur ein Thema das, was dir hilft, und das ist, dass du sagst, es gibt kein Unentschieden. Beim Unentschieden kriegt niemand einen Punkt. Und das ist natürlich eine prekäre Sache, weil was machst du nach 90 Minuten? Gehst Elfmeter schießen? Also bin ich ja auch nicht dafür. Aber das ist das Einzige, was hilft, dass du das Unentschieden nicht unterstützt. Die 3-Punkte-Regel hilft eh dafür, dass man sagt, ein Sieg ist mehr wert als mit 3 Punkten. Also es hilft dir mehr, du gewinnst und verlierst. Also du spielst 2-mal unentschieden. Das war ja auch die Idee der 3-Punkte-Regel. Das passt eh alles. Ich glaube, und abgesehen davon muss das die IFAB entscheiden und nicht die österreichische Bundesliga, wie das Regelwerk sich anpasst. Den Modus kann die Liga sehr wohl entscheiden, indem, ja, so wie man es jetzt beim Audiobeweis auf Sky gehört hat, Christian Ehmbauer war zu Gast, wird der Modus vermutlich ähnlich bis gleich bleiben. Kleinigkeiten können sich ändern, wie die Halbierung der Qualifikationsgruppe bei den Punkten. Nur, ja, ich habe gleich genug dazu gesagt, meine Meinung kennt man. Ich würde auch vorschlagen, mir würde es richtig interessieren, was ihr da draußen denkt, was eure Meinung ist. Vielleicht auf Spotify, dass wir diesmal bei der Q&A reinschreiben, einfach eure Meinung zu dem Modus, beziehungsweise auch im Speziellen die Situation. Bitte lasst euch einen Gedanken da freien Lauf. Wir werden da auch alle Meinungen teilen, dass wir vielleicht ein bisschen vielleicht nächste Woche drüber reden können, was da für Inputs kommen sind. Ich finde es ein spannendes Thema. Man sollte über das Thema gerade noch so am Wochenende reden. Es ist prekär und wie gesagt, im Endeffekt hat an dem Wochenende leider die ganze österreichische Bundesliga verloren.
Bin ich natürlich bei dir.
Das klingt so, als hättest du jetzt irgendwo Waffen gehabt, dass du das sagen musst.
Ja, ja. ja. Gott sei Dank gibt es ein Video, es ist nichts, ja, alles in Ordnung. Na, ja, bitte natürlich, und das möchte ich schon auch ansprechen. Natürlich, du hast schon kurz vermerkt, die Austria hat das... im Großen und Ganzen nach diesem Überraschungs 0:0 im Derby in Runde 10, wenn ich mich recht entsinne, sehr, sehr gut gemacht, war phasenweise die beste Mannschaft.
Beste Rückrundenmannschaft nach Salzburg. Also
war phasenweise sogar die Nummer 1 ligaweit, hat das wirklich mit sehr wenig auf den ersten Blick und sowohl nicht von den grundsätzlichen Fakten, aber auch das, was man im Spielfeld sieht, mit einer wirklich nicht der überragendsten Ausgangssituation in Defensive zum Beispiel geschafft, sich wirklich gut zu stabilisieren und hat das wirklich phasen- und streckenweise und hauptsächlich gut gemacht. Dann halt das Derby verloren. Dann ist es am Ende des Tages wahrscheinlich auch so, dass es gerechtfertigt ist, dass Rapid oben ist und die Austria nicht. Aber natürlich ist für die besonders bitter. Ne? Die machen ihre Hausaufgaben, gewinnen gegen die WSG zu Hause, klar, und sind halt die sagen müssen, ja, okay, gut, war irgendwie zu klar, dass die dann irgendwie nicht mehr sie was antun.
Man muss schon sagen, dass die Austria hat sicher nicht in den letzten 10, 15 Spielen die Meistergruppe verloren, sondern eh wie angesprochen im August, September, wo man einfach nicht gut war, zu wenig Punkte geholt hat. Man muss sich vorstellen, aus den 5 Spielen hat man 4 Sieger geholt. Okay, die Derby-Niederlage war in der Art und Weise extrem schlimm, weil man eigentlich abmontiert worden ist, erste Halbzeit. Nur, man hat 12 Punkte aus 5 Spielen geholt. Man hat als Zielsetzung 13 gegeben.
Ich wollte gerade sagen, Golovica war knapp dran, oder? Er kann rechnen, Präsident.
Man muss es sagen, dass es sogar dann noch klarer gewesen wäre, weil Rapid dann auch 2 Punkte weniger hätte man dort unentschieden gespielt. Aber das ist natürlich ein Punkt. Das war die vorgegebene Zahl vom Präsidenten, die im Endeffekt dazu geführt hätte, dass man es geschafft hätte. Davon kann man sich ja nichts kaufen, man ist jetzt in die unteren 7. Manfred Fischer nachher im Interview, muss ich sagen, cool, sportlich fair, hat allen gratuliert, war sehr enttäuscht, aber hat auch gesagt, es war klar, wenn es dort 1-1 steht, dass die letzten 15 Minuten nichts mehr passieren wird. Ja, die Austria hat durch 2 Elfmeter-Tore von Fitz getroffen, Prelitz gleich hat einen Elfmeter verschossen zuvor, also auch da ist hin und her gegangen. Und was dann schon wieder sehr kurios war, es ist wirklich nicht einfach, immer zu verstehen, wer ist jetzt drin und wer ist jetzt draußen, wenn das nicht Sky immer vorgerechnet hätte, weil du brauchst dann Internet-Tabellen, dann war auf einmal so, dass Hartberg auch 2:1 verlieren hätte können. Also da waren so viele Szenarien dabei, dass man schon sagen muss, auch das ist nicht unbedingt für den Fußballfan, der das jetzt einfach schauen will, einfach immer zu verstehen, weil es muss eine Regel geben, das ist klar, und ich finde auch die direkten Duelle, das passt schon, nur es ist halt sehr kompliziert. Ne?
Übrigens, Austria, nur als Side-Note, auch wenn er nicht viele Minuten bekommen hat, freut mich für Moritz Wels, dass er sein Debüt feiern durfte bei der Austria. Hätte auch das 3:0 mustergültig und schön vorbereitet von Reinhard Ramftl, wurde dann aber aufgrund eines Handspiels von Franz Kretzig richtigerweise von Schiedsrichter Jakob Semmler richtig nicht gegeben. So viel dazu. Und vielleicht ein Satz noch zu Hartberg, auch eben, wenn ich es ein bisschen befremdlich finde, wie es gefeiert wird. Ich verstehe, dass es so gefeiert wird und es freut mich für die Hartberger, weil die waren ja dann doch relativ eine lange Spielphase draußen und freut mich, dass sie es geschafft haben, weil ich der Meinung bin, dass die Art von Fußball, weil das schließt für mich schon ein bisschen den Kreis, die Art von Fußball, die halt Hartberg spielt, das ist etwas, was man anschauen möchte. Das ist
Hast du die Partie verfolgt?
Ja, habe ich auch gesehen, heute in der Konferenz. Aber auf jeden Fall, das, was Hartberg spielt, ist auf jeden Fall schön anzusehen. Und es ist schön, dass sie da dabei sind und auch dafür belohnt werden, für diese Art von Fußball, die Menschen ins Stadion bringt, muss man ja dazu sagen. Also vielleicht wahrscheinlich mehr als das, was Klagenfurt spielt und vor allem auch mehr als das, was vielleicht Andreas Herraf spielt. Wobei ich da auch, möchte man da kurz, vielleicht darf ich da kurz...
Bloß Startelfdebüt von Maximilian Villafer.
Ja, da richtig, das ist natürlich
jüngste Torschütze in der Admiral-Bundesliga. Was würdest du gern?
Ganz kurz nur zum Thema, also das können wir aber eben im nächsten Punkt machen, das machen wir dann nachher mit Lustenau und in Terafball. Zuerst noch kurz nach, waren wir in Linz schon?
Nein, waren wir noch nicht.
Wir waren noch nicht in Linz.
Wir waren kurz in Linz.
Weil dabei beginnt es ja in Linz immer.
Ja, da hat sie begonnen.
Aha, da geht es jetzt weiter.
Also
es beginnt in Linz und es geht weiter in Linz.
Das ist so
Robert Schul ist verletzt ausgewechselt worden und hat keinen Kreuzbandriss. Das ist mal das Wichtigste für alle Linzer Athletiker-Fans da draußen. Alles gut, okay, alles gut.
Ich würde gerne so eine kleine Brücke bauen von Wien-Favoriten nach Linz. Man muss sich das
vorstellen. Du hast aber, hat das finanziell heute ganz schön dicht geschraubt.
Man muss sich vorstellen, der LASK verliert gegen Salzburg.
Die wollten mal eine Brücke bauen bis nach Australien, weißt du das? Mit so einer Eisenbahn. Das habe ich irgendwann mal gesehen. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob das ernst war.
Ist so Utopie. Das sind, glaube ich, die Punkte, wo uns die Leute sagen, wir schweifen manchmal.
Ah ja, das kann sein, ja.
Der LASK verliert 1-0 gegen Salzburg. Und ich
Salzburg war, ein bisschen so mit, wir wollen frühe Tore schießen heuer.
Ja, vor allem in Linz. Aber die verlieren 1-0 in Salzburg. Und der LASK, also die Stimmung danach im Stadion, ja, das war mal, richtig einmal gegen den Trainer vor allem. Es waren Pfiffe, man war schwer unzufrieden. Also man sieht, wo der Verein hingetriftet ist über die Jahre. Also die Erwartungshaltung enorm. Es ist noch immer Salzburg, auch wenn das nicht mehr das Salzburg vor 3 Jahren ist vielleicht. Aber es ist noch immer die Mannschaft, die es zu schlagen gilt in Österreich, und es ist nicht leicht. Sie sind seit 26 Auswärtsspielen ungeschlagen und die meisten Tore der Liga, die wenigsten Gegentore. Das ist trotzdem das Nonplusultra. Und man verliert gegen Salzburg knapp 1-0.
Aber man ist halt auch Niederlagen im Stadion nicht gewohnt.
Trotzdem.
Und da war mit der teuerste Kader aller Zeiten sicher.
Ja, trotzdem. Ja. Es bringt mir nichts, wenn Salzburg noch einmal 3-mal drüber steht. Es ist ja, vergleichsweise ist es trotzdem kein teurer Kader zu Salzburg.
Und man war näher dran im Herbst.
Ja, war man vielleicht.
Ich meine, so, nur um die Erwartungshaltung zu erklären.
Ja, das stimmt. Die Erwartungshaltung ist enorm. Und jetzt vergleiche ich das. Und da gibt es Pfiffe und dann schimpft man und ist wütend. Und dann vergleicht es mit der Austria, die Austria Wien. Erstens einmal der letzte Verein, der nicht Salzburg heißt, der in der Champions League gespielt hat. Die Austria Wien, der über Jahre Fußball Österreich mit dominiert hat. Die Austria Wien, die eine Geschichte hat. Da darf die Erwartungshaltung wirklich, weiß nicht wo sein. Dort verlieren die 3-0 im Derby gegen Rapid und die Fans gehen hin, da wird geklatscht. Natürlich war keine Zufriedenheit, aber das war Zuspruch. Die Austria hat eine Aufbruchsstimmung, als wären sie das coolste Startup-Unternehmen seit den Nullerjahren.
Das ist die Gunst der Mittellosigkeit.
Die Austria hat einen Rekordverkauf an Abos, an Mitgliedern. Übrigens, nette Aktion, am Weltfrauentag, jede Frau, die eine Mitgliedschaft erworben hat, hat einen Anruf von Manfred Fischer erhalten oder bekommt einen Anruf von Manfred Fischer die nächsten Tage.
Und wie waren die zwei Anrufe?
Na, bei der Pressekonferenz, da war es gleich 11 Uhr, haben schon 50 oder 60 Mitgliedschaften.
Wirklich, extrem gute Aktion.
Ja, lustig. Die WSG Tirol hat um kein einziges Ticket angefragt für den Auswärtssektor. Das heißt, man hat sogar den Auswärtssektor für die Heimfans auch aufgesperrt. Die Austria hat eine Aufbruchsstimmung, eine positive Energie. Was jetzt rein von den Resultaten, sicher ist jetzt ist erfolgreich, und die sind jetzt gerade Siebter geworden. Die haben das Derby 13-0 gegen Rapid verloren. Mit nämlich nicht nur knapp, sondern so richtige Watschen. Und da ist eine Aufbruchstimmung, und der LASK ist Dritter, fightet bis vor ein paar Runden, eigentlich bis zur Winterpause, richtig um den Titel mit. Die haben eine der erfolgreichsten Phasen ihrer Vereinsgeschichte, und du glaubst, da geht jetzt alles in den Bach runter. Und dazu kommt, dass der LASK auf wirtschaftlich stabilen Beinen steht und die Austria ja vor dem Stadionverkauf steht, wissen nicht, ob sie Lizenz kriegen, wobei das gut ausschaut. Also komplett konträre Welten, und das war meine Brücke von der Austria zum LASK. Finde ich extrem wild.
Aber andererseits ist es nachvollziehbar, oder? Das sind diese Narrative, die entstehen, und so groß die Erwartungshaltung in Linz ist sie halt deshalb so groß, weil entsprechend viel investiert wurde und entsprechend offensichtlich viel Geld da ist. Und auf der anderen Seite, die Austria steht vor dem Aus. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Fußballfan, als dass der eigene Verein immer da ist. Das ist
kann ich bestätigen.
Liebe und genau, du weißt es eh. Du weißt, was beim GAK entstanden ist über diesen Neuanfang von der ersten Klasse, also der niedrigsten Spielklasse in der Steiermark bis nach oben. Das ist sehr, sehr identitätsstiftend und communityfördernd und ist erzeugt auch.
Aber die Austria ist ja nicht tot aktuell. Die Austria lebt
aber halt und knapp
strauchelt
davor.
Ja, ja, aber da ist selten so. Also mich fasziniert es. Ich finde es extrem spannend. Ich finde auch, dass die Austria nicht in den letzten eineinhalb Jahren auch sportlich nicht weitergekommen ist, so schier es klingt. Weil die spielen jetzt keinen besseren Fußball als unter Schmidt. Die sind resultatsmäßig nicht besser als vor eineinhalb Jahren. Das war am Anfang okay, da sind aber keine Resultate gekommen, dann hat man adaptiert. Also ja, Austria, spannendes Thema. Vor allem, wie sie es da geschafft haben, da sowas hinzukriegen.
Aber Liebesbeziehungen verlaufen immer so. Man will dann immer und denkt so, schrecklich. Und wenn es vorbei ist, denkt man sich, oh mein Gott, das war die... Genau. Und kurz,
LASK 1-0 ja, verloren gegen Salzburg. Und man kann es da ganz einfach sagen, Salzburg ist fernweg von dem Salzburg, was wir, wie gesagt, vor drei Jahren kennen. Salzburg hat keinen einzigen Stürmer, der ein Weltklasseformat hat oder haben wird. Im Weltklasseformat meine ich jetzt Haaland, meine ich jetzt zum Beispiel auch sogar nicht einmal, ich glaube nicht einmal in die Richtung Batson Daka. Also da gibt es keinen Top 6, Top 7 Premier League Club, wo ein Spieler von Salzburg landen wird. Da gibt es Spieler, die werden in die Champions League kommen.
Ich würde gerade sagen, aber Fernando hat Champions League Format absolut.
Ja, aber Fernando wird nie von einem Top 6 Premier League Club geholt werden.
Weil?
Verletzungsanfällig, auch aktuell gegen LASK. Ich finde nicht, dass es eine gute Partie war.
Hashtag Goldtor.
Ja, ich finde trotzdem nicht, dass es eine gute Partie war, weil er ist extrem schnell. Der ist eine Waffe, der ist außergewöhnlich gut, wenn er fit ist, wenn er alles auf den Platz bringt. Fernando trifft gerade ganz schlechte Entscheidungen getroffen. Der gewinnt die Bälle. Der letzte Pass kommt oft nicht an. Die haben auf 2 gegen 2, 3 gegen 2 Situationen extrem unsauber fertig gespielt. Der wird schon, ja, das hilft dann schon. Der ist trotzdem super. Weil er tolle Anlagen hat, weil er toller Fußballer ist, weil er Dinge löst. Nur der Output ist einfach viel zu gering. Es wird kein Radkov, kein Simic, kein Keuter. Das sind alles super Spieler und die werden alle bei tollen Vereinen landen. Aber nicht die Top 1%. Und das ist halt der Anspruch. Und die werden auch alle in der österreichischen Bundesliga super funktionieren. Aktuell ist bei Salzburg aber halt so ein bisschen... Die Frage ist Salzburg besser, als sie spielen? Das ist eigentlich die Kernfrage, die man stellen muss. Ist Salzburg besser? Weil... Man vergleicht es dann schon immer mit der Hochphase. Und das war Ende Rose, Anfang Marsch. Ende Rose, Halbfinale Europa League, großartige Zeiten. Und danach hat man mit Marsch nochmal einen neuen Impuls gekriegt. Man hat einen Erling Haaland gehabt, man hat einen Dominik Schoboschlei, der Kumi Minamino, schon tolle Spieler, die alle zu Top-Vereinen gewechselt sind. Und diese Spieler, weiß ich nicht, ob man die aktuell hat. Ja, Kloch, okay. Aber sonst, weißt du, wie ich meine? Und da bin ich mir nicht sicher, ob man vielleicht noch zu viel strebt. Salzburg ist das Nonplusultra in der Liga, aber die werden diese Dominanz, die sie vor drei Jahren hatten, das war außergewöhnlich und ich glaube, wird schwer zu duplizieren sein.
Wir haben sie im Europacup gesehen.
Eben. Und das ist der Grund. Der LASK hat gut oder hat ordentlich gespielt. Die ersten 15 Minuten waren inferior, muss man auch sagen. Also man hat richtig viele Fehler gemacht. Man hat probiert dann rauszuspielen. Das hat gar nicht funktioniert. Man hat sehr offensiv aufgestellt. Auf der Schiene war statt Stojkovic Flecker und auf der anderen statt Bello Moses Usor, vorne Pinto. Also wirklich sehr offensiv.
Usor auf der Schiene?
Ja, ja. Sehr offensiv geprägt gewesen. War dann auch beim ersten Tor, finde ich, nicht ganz unbeteiligt. Ja, das sind halt Sachen, ist dann schwer. Und dann fehlte halt ein Robert Schul. Und dann passiert das, was immer passiert, wenn Robert Schul nicht spielt, du schießt kein Tor. Und ich habe mir das jetzt angeschaut. Der LASK hat erstens einmal erst 26 Tore geschossen. Kein Team in der Meistergruppe hat weniger Tore erzielt. Der Topscorer beim LASK ist Robert Schul mit 9 Treffern. Der zweitbeste Stürmer ist Marin Ljubicic mit 4 Toren. Der hat aber 1300 Minuten gespielt. Das ist ein Tor alle 300 Minuten, alle 400 Minuten, alle 300 Minuten. Du hast als drittbesten Torschützen beim LASK Geuginger mit 2 Treffern.
Und das sagt der alles ist gar nicht mehr da.
Ja. Wenn ich vorne mitspielen will, dann gehören ein paar Komponenten dazu. Und eine ist, ich brauche einen Torschützen. Und Robert Schul kann nicht das hier in der Mannschaft sein, als Assistgeber und Torschützen. Geber und Torschützenjäger. Ja, also es kann ja schon sein, nur dann ist halt das das Resultat. Und was passiert bei guten Mannschaften, wenn es spielerisch aus irgendeinem Grund nicht läuft? Und das ist, glaube ich, in jeder Liga so und das ist ein entscheidender Faktor. Und das sind Standardsituationen. Salzburg hat gleich die meisten Tore bei Kopf erzielt in der Bundesliga. Sturm hat 17 Tore nach einem Standard erzielt, Höchstwert der Bundesliga. Der LASK hat die meisten Standardsituationen in der österreichischen Bundesliga und hat wie viele Standardtore erzielt? Ein einziges.
Nicht fünf gesagt. Ja, das ist schlecht.
Der GRK, ich spanne da den Bogen, ist Erster in der zweiten
Spielt
Liga
auch bald Bundesliga?
Und ist also nicht immer spielerisch so dominant und von weg. Aber sie haben Dosenöffner. Das 1-0 gegen Amstetten, Standard. Das 1-0 gegen Dornbirn, Standard. Das 1-0 gegen Sturm, Standard. Das ist der Punkt. Du brauchst
Sturm
Dinge.
Sturm 2 meinst du jetzt am Wochenende, oder? Wahrscheinlich.
Genau, Sturm 2, Entschuldigung. Ja. Das sind Dinge, die eine Dynamik in das Spiel bringen. Und wenn ich 1-0 führe, sicher ist es leichter zum Kicken. Ja, der Gegner muss was machen, du musst nicht agieren, bist verkrampft. Ich sehe beim LASK keinen Stürmer. Und die haben 3 Millionen, glaube ich, für den Lubitsch gezahlt. Die haben sehr viel Geld für den Uso gezahlt. Die haben hinten noch einen Mustafa, okay, der ist verletzt. Und, Pintor. Ich sehe keinen, es hat nicht einmal ein Spieler 5 Tore. Kein Spieler. Wenn ich für 3 Millionen einen Spieler hole, der fast Woche für Woche immer spielt, dann erwarte ich mir, dass der auch irgendwann trifft. Weil das ist die Kernkompetenz und die Aufgabe des Stürmers, dass er Tore erzielt. Wenn er super anläuft, geil. Wenn der Bälle sichert, geil. Aber es geht ums Tore schießen. Wenn der Tor mit dem Fuß überragend ist, aber jede Partie zwar frisst, wird sie nicht ausgehen.
Schafft der LASK in Richtung Meistergruppe aus diesem Tränental herauszukommen? Schaffen die nur den Turnaround oder ist es wirklich schon so, dass die irgendwie einen neuen Impuls brauchen?
Naja, wenn du in dem Stadion warst, bin in viel Fußballstadien, es gibt keine Längsseite. Jeder Verein glaubt ja selber immer, die eigene Längsseite ist die schlimmste. Ich habe keinen Stadion erlebt, wo auf der Längsseite so, muss man schon sagen, tief über die eigenen Leute gesprochen wird, insbesondere gegenüber dem Trainer.
Ist das übrigens aber auch, weil du die Brücke zur Austria geschlagen hast, ist das ein Thema, die Kartenpreise, weil die Austria ist dafür bekannt, dass sie die Kartenpreise jetzt relativ gesenkt hat, so wie das Rapid vor einigen Zeiten
kann,
schon gemacht
kann sein.
Hat. Beim LASK ist es eher teuer, weil sie natürlich auch die Einnahmen brauchen aufgrund der Stadionkosten.
Kann sein, weiß ich nicht.
Weil dann entsteht automatisch mehr Erwartungshaltung, wenn ihr mehr zahlt habt dafür.
Vielleicht,
ne?
Aber trotzdem ist es sehr persönlich, ich finde es nicht gerecht, ich habe ein Gefühl gehabt, die sind alle wirklich, oder was alle sehr viele gegen Trainer, ist nicht in Ordnung. Das Interview danach von Thomas Sager, da war, wie soll ich das ausdrücken, war, du merkst einfach, der wird von allen Seiten angeschossen. Der wird von allen Seiten angeschossen. Was soll er sagen? Ja? Sie fragen zur Verletzung von Schule, sagt, er weiß es nicht. Er befürchtet halt eher, dass es nicht gut ist, was er jetzt so gehört hat. Deswegen war die Befürchtung groß, dass er vielleicht länger ausfällt. Also, das sind Dinge, da
aber
ist schon ein enormer Druck am Kessel. Du wirst nur Erfolg haben, wenn du dich nicht immer selbst hinterfragst. Bin ich gut genug, reicht das, bin ich gut. Und das kommt dann halt oft von den eigenen Leuten. Das kommt von den Fans, von den Sponsoren, vom Vorstand. Vom Vorstandseite nach außen hört man Rückendeckung. Ja, Gruber und Vujanovic. Ja, keine Ahnung, was im Hintergrund wirklich passiert. Aber es ist, glaube ich, sehr schwer, da zu arbeiten. Und schau dir an, die anderen Trainer. Es war auch schwer zum Arbeiten für die anderen. Für Dahlheimer war es auch schwer beim LASK. Also der ist ja auch von Beginn an sehr beschossen worden. Der LASK macht es ja nicht jetzt. So, aber es ist die Aufgabe schon von den Stürmern. Der LASK hat einer der höchsten, ich glaube, die zweithöchsten Ballgewinne im vordersten Drittel und verwertet die Chancen einfach nicht. Sicher ist das Traineraufgabe, aber es ist auch Qualität. Das ist eine Frage der Qualität. Und wo der Trainer einspringen kann, sind wahrscheinlich schon Standardsituationen, weil das ist was ich planen kann. Das ist schon was, wo ich sage, da kann ich mehr rausholen, da muss ich mehr rausholen, weil die haben ja Kopf, die haben die Schützen, nehmen jetzt nur einen Horvath her, der hat einen Superfuß, Jul und andere wahrscheinlich auch noch. Und die haben auch die Kopfballspieler, ja. Talovierov, Zias, es sind jetzt keine schlechten Kopfballspieler. So, ja.
Aber ist es nicht so ein Stück weit, dass sie jetzt trotzdem auch jetzt diese Ruhe brauchen, die sie am Anfang der Saison braucht hat, wie Sage, der versucht hat, diese neue Philosophie.
Der Zug ist abgefahren, wie soll das funktionieren?
In der Meistergruppe ist natürlich eher eine schlechte Phase.
Ich habe es in der Vorschau gesagt, jetzt nehmen wir die Partie mit, wo der Robert Schul ist. Dann haben sie in den letzten 11 Spielen ohne Robert Schul ein einziges Tor geschossen.
Letzter Sieg im Dezember. Ich wiederhole.
Die zwei Linzer Vereine sind auch die einzigen, also Blau-Weiß Linz und LASK, die 2024 noch nicht gewonnen haben. Aber das sind Dinge, man kann jetzt sagen, ja, die dürfen nicht so abhängig vom Robert Schul sein. Ja, schön und gut. Sind sie halt nicht so abhängig und nun sind weg, dann werden sie halt Siebter. Oder? So ist es nicht, aber Messi war bei Barcelona auch relativ wichtig. Ja? Oder der ist bei jeder Mannschaft wahrscheinlich sehr wichtig. Es gibt so Spieler, die einen Unterschied machen. Robert Schul wird wahrscheinlich Salzburg auch helfen, weil er einfach so ein guter Spieler ist. Und die können froh sein, dass sie ihn haben. Nur, es ist die Aufgabe vom Verein und das ist dann auch die Aufgabe von den Spielern, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist die Aufgabe, vorne diese Tore zu machen. Das ist die Aufgabe, bei den Standardsituationen akribischer zu sein, genau zu sein. Die werden arbeiten, die werden nicht in jede Partie gehen und sagen, schau mal, wo man die Ecken und die Freistöße. Die werden Ideen haben, wir kennen sie nicht. Fakt ist, du wirst an Toren gemessen und sie haben 26 Tore geschossen. 16 Scorer davon haben dort Schuld gemacht. Das ist mehr als die Hälfte. Nein, das ist nicht mehr als die Hälfte. Das ist eine Lüge. Ich bin schlecht in Mathematik. Aber
es hätte doch, deine These oder
mehr als die Hälfte, sicher. Sicher, die Hälfte ist ja 13. Wahnsinn. Montag ist einer meiner 7 Lieblingstage übrigens. So, aber ja, das ist. Wie gesagt, ich tue mir da, das ist eine extrem schwierige Situation, war, Salzburg hat sie nicht gut gemacht. Also Salzburg war okay, die ihre Pflicht erfüllt. Salzburg war in den Umschaltmomenten sehr, sehr präsent, aber viele individuelle Fehler, oft nicht gut ausgespielt. Also wenn Salzburg in einer Hochform ist, dann können die schon drüber, schon höher auch gewinnen. Aber der Last muss dann irgendwann mal.
Und es führt dazu,
andere Schultern auch,
um zum nächsten Punkt zu kommen, weil wir da ganz gut weiter können. Es ist natürlich eine ganz andere Situation jetzt, weil man hat schon das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen ein Dreierkampf vielleicht werden könnte, ganz oben in der Meisterschaft, und vor allem, dass es so ist, dass der LASK auch eine Mannschaft ist, die sowohl Sturm als auch Salzburg gefährden können. Und jetzt hat man eher so das Gefühl, es spitzt sich wieder es wird wieder eher dieser Zweikampf werden. Ich möchte mit dir ganz kurz einen Meister- und Absteiger-Thesen-Tipp machen, das heißt ganz schnell, ohne große Diskussion. Wer wird Meister, Fabio Schaub?
Salzburg.
Wer wird Meister, Peter K. Wagner? Salzburg. Wer steigt ab, Fabio Schaub?
Kann ich nicht sagen.
Nein, das geht nicht. Du musst jetzt schnell was abgeben. Wir müssen ein bisschen populistischer manchmal sein.
Sag du mal zuerst.
WSG Tirol.
Ja. Ist sicher in der Verlosung dabei.
Ach, wirklich? Ja, okay. Sind 6 Mannschaften in der Verlosung dabei, traue ich mich zu sagen.
Ich weiß es nicht. Es ist unmöglich.
Aber ich finde ja schon wieder lustig, weil jetzt kann man dann jetzt kann der Tobi dann sowas vorbereiten für Insta und da steht dann, wer steigt ab? Peter K. Wagner, steht da WSG Tirol und dann steht so Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, ich
weiß es nicht.
Ich kann so die tollen PR-Fragen, der mit den wenigsten Punkten. Ja, wobei das ist nicht einmal garantiert, weil der mit den wenigsten Punkten ist wahrscheinlich Lustenau.
Ja, der
dann also ich sage, Lustenau hat so, ohne Punkteteilung die wenigsten Punkte, das traue ich mich sagen. Ob sie absteigen, weiß ich nicht. Es sollte ja laut, ich glaube, so ist es gesagt worden, in 5 Jahren steigt circa einmal das Team ab, das nicht die wenigsten Punkte hat. Also das ist bei dieser Erarbeitung der Ligareform rausgekommen. Das heißt, demnach müsste ja Lustenau absteigen, weil die werden die wenigsten Punkte haben, weil sie einfach sehr wenig gehamstert haben. Nur ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, es wird ein Zweikampf zwischen der WSG Tirol und Altach.
Okay, sehr schön. Ich möchte nur ganz kurz untermauern, das wollte ich vorher schon, jetzt sage ich es da jetzt, Andreas Herrer 5 Spiele bisher und hat tatsächlich einen Punkteschnitt von 1,4 bisher. Wenn man diese 1,4 Punkte auf 22 Runden aufrechnet, was kommen wir dorthin? Richtig, über 30 Punkte, 30,8. Ich möchte
hätte heuer nicht für die Meistergruppe gereicht, möchte ich auch erinnern.
Ja, das stimmt auch. Aber ich möchte auch dazu sagen, dass er zwar nur unter Anführungszeichen gegen Blau-Weiß Linz und gegen die WSG gewonnen hat und das Unentschieden gegen Rapid geholt hat, aber andererseits sind halt WSG und Blau-Weiß Linz genau die Gegner da unten drin in der Quali-Gruppe. Und auch wenn dieser Totalausfall gegen Salzburg dabei war, diese 0-7, die haben vor allem Matthias Mark wieder zurück als Kapitän. Das ist natürlich ein Mord Stabilisator für diese löcherige Abwehr. Und jetzt interessanter, ganz interessant, Diaby im zentralen Mittelfeld. Er muss ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht genau genug gesehen.
Ich habe leider Lustenau noch nur in der Konferenz, noch nie in voller Länge eben gesehen. Ja. Und ich werde schauen, was ich das an diesem Wochenende mache.
So, ich habe ganz schnell noch ein
Hashtag DBLDW.
Quiz.
Und zwar zu Blau-Weiß Linz. Da ist nämlich, die haben ja am Wochenende das Auswärtsspiel gegen Lustenau in Bregenz richtig verloren. Und da war jetzt am gleichen Tag, nämlich am Sonntag, war nämlich ein besonderer Tag, weil genau vor 90 Jahren etwas Besonderes passiert ist. Und zwar was, lieber Fabio? A. Föst Linz wurde gegründet. B. SV Tabakfabrik wurde gegründet. C. Der Föst Meistertrainer Helmut Zenekovic wurde an diesem Tag am 10. März 1934 geboren.
Was war das zweite?
Der SV Tabakfabrik wurde gegründet.
Ja, was hat das damit zu tun?
Passieren, das ist ja mein Quiz. Kann ich erklären.
Sind mehrere Antworten richtig?
Nein, es ist nur eine.
B.
Ja, tatsächlich.
Aber das macht ja überhaupt keinen Sinn, dass
heute
das
vor genau 90 Jahren gründeten Betriebsangehörige der Tabakfabrik Linz einen eigenen Sportverein. So wie in der Präambel des FC Blau-Weiß Linz festgehalten, halten wir diesen elementaren Bestandteil der Geschichte unseres Vereins in treuer und ewiger Erinnerung. Weil das war ja, der Tabakfabrik war vor dem Ende und dann wollten sie hier wieder sowas wie Föst emporheben. Okay. Und dann haben sie diesen Nachfolgeverein oder wie auch immer, diesen emotionalen, aus der Taufe gehoben 1997. Föst wurde gegründet 1946, direkt nach, also in der Nachkriegszeit, und der Tabakfabrik eben schon am 10. März 1934. Und Föst Meistertrainer Helmut Zenekovic, den gab es wirklich, der wurde geboren tatsächlich, allerdings nicht 1934,
welch Wunder,
sondern am 22. Oktober 1933 bereits. Geboren in Graz, richtig, gestorben 2007 bereits in Kloster Neuburg, war ein großer, ein großer Spieler und auch Trainer, war unter anderem Trainer in Spanien, Deutschland, aber auch in Mexiko, Trainer vom GAK, übrigens war seine erste Trainerstation, und war auch Trainer vom österreichischen Nationalteam 1978 bei dem, richtig, Wunder von Córdoba. Jetzt haben wir in einer Folge sowohl die Schande von Gijón als auch das Wunder von Córdoba.
Und deshalb wollen wir nicht über das Nationalteam reden nochmal.
Und deshalb wollen wir da nicht drüber reden, ja. Und jetzt kommen wir aber direkt weiter zum,
was denn?
Hashtag DBLDB.
Quiz?
Na, zum
Quiz, ich habe ein Quiz. Muss ich schauen?
Wo holt dann das jetzt daher? Aus der Kekspackung? Da ist die Kekspackung.
Bei wie vielen Spielen war Fabio Schaub im Grunddurchgang, spielt er meine Runde 18 bis 22, sprich ab 2024 im Stadion? Es sind 5 Runden zu A6
8.
Spielen. Ist richtig.
Tja!
Hast du es gewusst?
Yes! Ich bin so ein guter Quiz, dass das ist. Deswegen mache ich die Quiz, weil ich halt alles weiß. Hast du noch ein Quiz für mich, komm, Hauser?
Ich habe noch eins gehabt, warte mal.
Hol den zweiten Zettel oder wie auch immer.
Hashtag DBLDB.
Quiz. Ich habe ja wirklich so indirekt mir gedacht, schau, das kann ich als Quiz verwenden. In der Torschützenliste führt Sinan Kavainer mit 19 Spielen und 10 Treffern.
Es mit 19 recht... Spielen und 10 Treffern? Also mit 10 Treffern in 19 Spielen.
Mit 10 Treffern in 19 Spielen.
Deswegen macht Bernd
Deswegen machst
Quiz.
Du die Quiz, ja. Aber es gibt tatsächlich auch irgendwann mal einen Spieler, der alle 22 Spiele gemacht hat. Wer ist der beste Torschütze, der alle 22 Spiele gemacht hat in der Admiral-Bundesliga?
Achso, einer der viele Tore gemacht hat. Achso, okay, der alle Spiele gemacht hat und der beste Torschütze ist.
Auf Platz 2 wäre Konaté mit 19 Spielen, Platz 3 wäre Jules mit 18 Spielen, auch Platz 2 Entrup mit 16 Spielen und.
Boah, das ist wirklich ein bisschen gemein, weil das...
Es sind 7 Treffer.
Ja, es ist trotzdem richtig schwierig. Kriege ich einen Verein?
Nein.
Lass es sein, ich kriege keinen Verein.
Rapid.
Rapid? Matthias Heil.
Nein, es wäre Christoph Lang mit 7 Treffern gewesen.
Ah, das ist total gemein, weil da denkt man nur Rapid.
Deswegen wollte ich dir keinen Verein geben.
Ah, das ist gemein. Ah, der hat jedes Spiel gemacht.
Zweitbester Spieler, der alle Spieler gemacht hat mit 5 Treffern, ist Nick Prelitz.
Hat der Seidel nicht da jede Partie gemacht, aber der hat nicht so viel drauf getroffen wahrscheinlich, gell?
Ja, steht da zumindest. Auf der Bundesliga-Seite Spiele 22, 7 Tore, Chris Lang.
Seidel hat alle Spiele gemacht und 5 Tore und 4 Vorlagen.
Ja, ist ein Tor weniger, oder?
Ja, war ich nicht so
oder
weit da vorbei.
Ja. So, okay. Was wolltest du jetzt machen?
Auge. Also das.
Ah. Ich habe gedacht, wir machen jetzt erst was anderes.
Ja, mach halt anders.
Okay, Auge, wie du willst.
Das halbe Auge. 2 Fragen und 2 Antworten.
Bla, 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 bla.
So, das halbe Auge. Wir haben sehr viele Fragen bekommen. Und wir haben dankenswerterweise wieder eine Frage per E-Mail erhalten. Falls ihr bei DBLDW vorkommen wollt und eure Frage an uns schicken wollt, bitte an info@diebesteligaderwelt.com. Und jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, es hilft uns extrem, wenn ihr beim Podcast auf Folgen drückt, egal wo ihr das hört, Spotify, Apple Podcast. Wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr uns auf den Kanälen folgt. Dann bekommt ihr auch immer Updates, wenn es eine neue Runde, Episode oder sonst was gibt. So, die Frage.
Hallo, Philipp ist da aus Indiana in Amerika. Mich würde eure etwas andere Hauptrundenbilanz interessieren. Der Peter ist ein bisschen Hobbyforscher zum Thema Ultras und Fankultur in Österreich und dementsprechend die andere Hauptrundenbilanz. Welche Fanszene, welche Kurve hat sich in der Saison bis jetzt eher nach oben bewegt und welche eher nach unten? Wo zeigt die Formkurve der Kurve rauf und wo zeigt sie runter? Beim Rauf würden mir auf Anhieb die Austria einfallen, eindeutig. Auch der LASK ein bisschen im neuen Stadion. Und ich bin mir sicher, ihr habt mehr Gedanken auch, was eventuelle Formkurven nach unten abgeht. In dem Zusammenhang noch eine Klarstellung. Der Peter hat in der letzten Sendung gesagt, auf der Friedhofstribüne in Dornbach stehen, Zitat, die Ultras. Das tun sie nicht. Die Friedhofstribüne will vieles sein, aber sicher keine Ultras. Davon abgesehen aber, bin ich mir sicher, gibt's interessante Meinungen zur Formkurve der Kurve. Also her damit.
Ja, vielen Dank.
Die Formkurve der Kurve gefällt mir. Super.
Ich esse einmal einen Keks, weil ich glaube,
Philipp, grundsätzlich immer als erstes, Philipp, sehr zu empfehlen, selbst Podcast-Host, der ist die Assistant Professor Football, also das ist wirklich ein richtig geiler, richtig guter Podcast, den ich nur sehr, sehr empfehlen kann.
Durften wir schon mal zu Gast sein.
Waren wir auch schon mal zu Gast, ja, ich meine, das weiß ich nicht, ob das zu empfehlen ist, uns beim Englischreden zuzuhören, aber grundsätzlich wirklich ein toller Podcast und eine sehr tolle Frage, ich entschuldige mich bei allen Fans, Unterstützern und Wegbegleitern und Freunden und Freundinnen der Friedhofstribüne und der Dornbacher, ja, natürlich, genau. Danke, Philipp, für die Aufklärung und für die Richtigstellung. Hobbyforscher trifft es ganz gut, ja, weil es ist wirklich nicht sehr empirisch und es gibt auch keine Studienlage oder wie auch immer. Was würde ich sagen? Ich vergebe ein klares Minus beginnen wir positiv. Ich glaube auch, dass bei der Austria sehr, sehr viel entsteht. Das merkt man einfach im Gesamten, einfach wie viele Leute da ziehen und auch wenn man das so betrachtet die letzten Jahre natürlich auch sehr positiv, dass die wirklich auch geschafft haben, diese rechtsextremen Geschichten da rauszuhalten, diese Gruppierungen und da jetzt eine gute Stimmung entsteht und ein guter Vibe, das hat der Fabi eigentlich eh heute schon ganz gut angesprochen, das gilt natürlich auch für die Kurve, wo sie auch gut das gemacht haben mit billigen Karten und wie auch immer. Das hilft natürlich tolle Stimmung, ich war ja gegen Hartberg unlängst im Stadion, das ist, was die da Zuschauer haben gegen Hartberg bei einem natürlich bedeutendes Spiel, aber jetzt und trotzdem nicht irgendwie 22. Runde oder so. Das ist wirklich toll und schön anzuschauen und das freut mich sehr. Auch LASK würde ich auch so vernehmen. Die haben natürlich auch den großen Vorteil, dass Raiffeisen Arena, dass die in der Raiffeisen Arena, ich war ja auch bei der Eröffnung damals schon dort und noch einmal, das ist schon wirklich toll dort. Du warst jetzt auch gerade, die Stimmung ist natürlich sehr dankbar dort. Das haben sie einfach wirklich gut geplant. Das ist sehr, sehr laut. Oder
kannst brutalst
du,
laut, ja.
Das machen sie gut und da sind jetzt sicher auch mehr Leute, die da drinnen sind. Also auch nicht,
es gab auch wieder einen Fanprotest, die ersten 19 Minuten und 8 Sekunden.
Das finde ich auch gut, dass sie auf dem...
Aufgrund der Dressenfarbe, man sagt, man alles für den Verein, nichts für die Firma, war das transparent. Da ist Kritik gegenüber den rosa-roten Trikots.
Das finde ich auch gut, dass sie auf dem Thema draufbleiben. Die sind da sehr authentisch und glaubwürdig und sehr unterstützenswert und toll. Und sonst negativ, ja.
Die WSG Tirol, da gibt's nichts.
Ja, okay, nein, aber das ist jetzt nicht, dass es eine große...
Mich als Längsseitensitzer ärgert das.
Eine große Veränderung ist, ich meine...
geht's ins Stadion in Österreich, ja, zu jedem Verein, wo ihr gern hingeht, geht's hin. Geht's hin. Wirklich.
Gut.
Aber Entschuldigung, du wolltest noch...
ich überlege gerade, ich war jetzt leider noch nicht in Bregenz, im Ausweichquartier der Lustenau. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen einen Einbruch bedeutet.
Weil sie ja gut, weil
die haben tolle Kurve grundsätzlich und es kann schon sein, dass das ein bisschen schwieriger ist dann. Da fehlt mir allerdings ein bisschen der Einblick und dann halt die anderen Vereine, die jetzt, genau. Weil hast du noch was dazu zu sagen? Also bei Rapid kommt es mir eher unverändert vor.
Ich finde, dass in Vorarlberg generell Euphorie ist im Fußball, das haben wir eh schon mal besprochen, dass dort sicher ein Aufwind ist einfach und überall, wo ein neues Stadion ist, ist es auch besser. Deswegen.
Und gerne, wenn jemand...
Die WSG Tirol ist ganz klar das, wo man traurig ist, weil da passiert halt fanmäßig gar nichts.
Ist ja gut, der WRC hat jetzt auch nicht unbedingt für Ultras, sondern
stimmt, oder gehen zumindest ein paar Leute ins Stadion.
Ja, aber wenn irgendjemand da Insights hat oder irgendwie Gefühle oder selbst irgendwie in welchen Kurven verhaftet ist und das Gefühl hat, er möchte uns da was schreiben oder so,
gerne
auch anonym eine Nachricht oder wie auch immer, sehr gerne, wir bringen
anonym,
das sehr gerne
Info
ein.
Die beste Liga der Welt.
.com, ja, wir lesen auch keine Namen vor und wie auch immer, keine Sorge, aber interessiert uns, falls ihr irgendwie ein Gefühl habt oder irgendwas vermitteln wollt, dass sich da irgendwas Positives oder wie auch immer tut oder getan hat. Auf jeden Fall, was ich schon auch sagen möchte, was ich cool finde, weil du warst ja am Wochenende mit dem GAK oder mit dem GAK oder du warst beim GAK-Spiel. Wie viele Leute sind dann nach Wiener Neustadt gekommen? 1000?
Ein bisschen über 1000.
Und ja. Das sind GAK-Fans hauptsächlich. Ja. Und da muss man schon sagen, in Amstetten waren, glaube ich, auch mehrere hundert unlängst. Warst du, glaube ich, auch dort, oder? Mhm. Das war das Wochenende, wo du alles verpasst hast, genau. Nein, aber da muss man schon sagen, dass ich die, man weiß, ich habe eine WSG-Wimpel in meinem Auto und ich würde mich freuen, wenn sie ein Stadion bekommen und dann wären sie auch berechtigt weiterhin Bundesliga und wie auch immer und alles tolle Menschen. Aber wenn jetzt die WSG absteigen sollte, wovon ich eben ausgehe, weil das dort irgendwas zu Ende geht und weil das auch dann nicht mehr so viel bringt irgendwann, vor allem wenn die Stürmer nicht aufgehen, die sie holen, dann finde ich es schon großartig, dass ein Verein wie der GAK dazukommt, der natürlich auch Fans mitbringt, Stimmung mitbringt, Traditionen mitbringt und so weiter. Auch ein Derby, das mir zwar schlaflose Nächte bereitet, falls der GAK das mal gewinnen sollte. Aber grundsätzlich ist das sehr positiv und das tut der Liga natürlich gut. Deswegen ist auch sehr eine wichtige und tolle Frage. Danke, lieber Philipp, weil natürlich auch die Kurven ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Liga sind. Wiewohl sie da oder dort die Bögen etwas überspannt haben, ja zuletzt, wenn es um Pyrotechnik und so weiter geht. Und ich hoffe durchaus, dass da ein bisschen eine Lernkurve dazukommt, weil wenn man vielleicht bei, gerade wenn ich jetzt auch an Sturm denke, mit Anfang des Jahres auch mit dieser kälteentsprechenden sehr langen Unterbrechung. Naja, muss
zeitlich
nicht
unbedingt müssen wir schauen,
sein.
Dass
wir vorankommen. Müssen zeitlich auch weiterkommen. Deswegen die zweite Frage, bitte.
Welcher österreichische Spieler aus der österreichischen Bundesliga ist eurer Meinung nach der nächste Nationalteamspieler?
Also, that's your question.
Für mich ist das relativ simpel. Wir haben ihn schon besprochen gehabt. Es gibt keinen Grund, warum Robert Schul nicht mitfahren sollte zur Europameisterschaft.
Matriz Akari jetzt auch zum Beispiel sicher nicht dabei, der ja doch durchaus ja, auf Abruf
dabei. Ich finde, dass Robert Schulder dabei sein muss. Hat noch keinen Einsatz im A-Team.
Entrop immer wieder mit Verletzungen.
Aber schon worden,
Arnautovic wieder verletzt. Ja. Kalajdzic sowieso verletzt.
Auch wenn alle
Gregoric in Topform übrigens, schon wieder entscheidendes Tor am Wochenende.
Auch wenn alle fit sind, Robert Schulder ist für mich, auch wenn er
32 ist. Auf welcher Position
ist.
Siehst du ihn dann im Nationalteam? Schon eher im Sturm, oder?
Ja, offensiv denkend, ja. Ich finde ihn einfach richtig gut.
Ja, ein Baumgartner wird er nicht vorbeikommen auf der 10.
Und wenn er nur 10 Minuten spielt, er bereichert das Spiel. Der hat so viel Qualität. Ich finde Robert Schul, ja.
Gut, Robert Schul.
Oder Schul, Entschuldigung.
So. Schul.
Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss.
Admiral-Bundesliga.at/Sixpack. Wir haben auch diese Woche wieder getippt. Wir waren hervorragend, aber nicht so gut wie diese 5 Menschen, die tatsächlich ganz kurz davor waren. 4 waren, Entschuldigung, 4 Menschen, die fast den Jackpot geknackt hätten. Es wäre fast passiert das erste Mal. Fast hätte es, gibt es dann eigentlich 4 Millionäre?
Nein. Es gibt 4 gewinnen, 5.000 Euro in Cash. Also 4 bis sondern wirklich 5.000 Euro bares Money gewonnen. Und die haben alles zusammen die Lustenauer, die falsch getippt. Also,
Lustenauer ist die neue SV-Ried, weil wir wissen, dass im
vergangenen Jahr
die SV-Ried das Problem war.
Und ja, bis zur 65. Minute, Ausgleich Hartberg, hat sogar einer die Million gehalten. Also es war diesmal wirklich knapp dran. Deswegen tippt es damit, ist kostenlos und ihr könnt über Nacht reich werden, über Nacht Millionär werden sogar. Also. 4 Leute haben zumindest 5.000 Euro erhalten. Das ist, denke ich, ein netter Wochenendhalt Salär. Und ja, tun, was muss man dafür tun? Einfach nur die 6 Begegnungen richtig tippen.
Genau. Nächste Runde übrigens interessant, gibt es wieder ein Special, die Tendenzrunde, zusätzliche 75 Euro Wettguthaben beim Richtigtipp, weil Richtigtippen wird diesmal doppelt belohnt. Wenn du alle 6 Tendenzen, sprich Sieg, Unentschieden, Niederlage, der Admiral-Bundesliga-Spiel in dieser Runde korrekt tippst, erhältst du zusätzlich 75 Euro.
Ja,
und
es gibt haben eine wunderbare Eingabemaske und bei der schauen wir jetzt gleich, wie gut sie geht. Bist du drin?
Wir haben ja letztes Mal wieder, also tatsächlich, wir haben ja 2 in a row, wir haben ja diesmal schon wieder ein Spiel richtig erraten. Und zwar war es diesmal, außer Frankfurt gegen Rapid Wien haben wir richtig erraten.
Sie. Das war kaum predictable.
Überraschend, dass wir das geschafft haben, du.
So,
Tipps, schnell durchgegangen. Rapid Wien gegen LASK das ist der
du.
Auftakt in die Meistergruppe.
Mach du die Meistergruppe,
wie
die
auch der Auftakt in den Grunddurchgang haben wir auch, oder? Dieses spezielle Spiel, aber da war der LASK-Veranstalter. Und ich sage, gleich zum Auftakt gibt es ein richtiges Problem für Thomas Agede, weil die Rapid gewinnt 2:0. Wir haben dann am Samstag in der Quali-Gruppe Blau-Weiß Linz gegen Austria-Lustenau.
Wird ein 1:1.
Ein 1:1, sehr schön. Dann haben wir noch Altach gegen Austria-Wien, das wird ein 1:2.
Ich habe gedacht, du machst die Meistergruppe, ja, passt schon.
Nein, ich habe gedacht, wir wechseln.
Ah, wechseln, passt.
Dann haben wir WSG Tirol gegen WAC.
Wird ein 0:1.
Ein 0:1, richtig. Und dann haben wir am Sonntag Austria Klagenfurt gegen Sturm Graz, das wird ein 1:3. Ich bleibe optimistisch für meinen Verein. Dann haben wir Salzburg gegen Hartberg.
2:1.
Ein 2:1 und damit wäre es das auch schon wieder gewesen. Admiral-Bundesliga.at/Sixpack tippt euch zur Million.
Werbung Ende.
Schön knackig.
So, ja, jetzt müssen wir aber weiter tun, knackig. Weil wir sind schon bald bei einer Stunde 20 und ja.
Aber ja, wir haben wir weiter.
Ein. Die BLW Orakel. Ein machbares, aber nicht so leichtes, aber schönes. Rechtsfuß ist er, mein Lieber.
Oh, ein Rechtsfuß.
Zwei Infos kriegt. Mann und Rechtsfuß.
Frauen ist mir selten gegeben.
Das so. DBLDW Orakel.
Zusammengespielt mit Ronald Ronmeier. Er hat in seiner ganzen Karriere für nur 4 Vereine gespielt. Auch zusammengespielt mit Marcel Ketteler und Lukas Mössner. Mit Oliver Lederer und Markus Weißenberger. Mit Axel Lavare,
Jürgen Panis
und Bernhard Muhr. Mit Jürgen Sahler und Boris Prokopitz. Mit Sagan und Duran und Hannes Reinmeier. Mit Peter Stöger,
Ferdinand Feldhofer
und Hannes Jochum. Mit Christian Thonhofer und Andreas Herraff.
Thomas
mit
Burgstaller.
Ewald Brenner.
Thomas Burgstaller.
Aber auch mit Mario Konrad. Mit Jan Wennegorf Hesseling. Und Peter Linker. Auch zusammengespielt mit Markus Katzer.
Mehdi Bashasadeh.
Und Hamdi Salihi. Mit Adnan Mrawatz und Jürgen Patocker.
Mrawatz und Patocker.
Didi Kübauer und Thomas Wagner. Michi Mörz und Markus Heiknen.
Rene Wagner war
Veli
ja...
Kavlak.
Rene Wagner.
Jürgen Bichorner.
Thomas Schutti-Wagner.
Und Michael Hatz. Ate Nuhio und Christoph Saurer. Yassin Pelivan, Mario Sonnleitner.
Raimund Hedl.
Und ja, bravo. Bravo, Peter. Sehr gut. Raimund Hedl, Vater von Niklas Hedl. Passend zum
Reinmeier war bei Mattersburg mit ihm gemeinsam, gell?
Ja, genau.
Ein bisschen eingeklassen.
Ja, ein bisschen. Also er war bei Rapid in der Jugend, also davor Magreten, Gaswerk, Straßenbahn, dann Rapid. 2001 16 Spiele beim LASK gemacht und dann von 2002 bis 2005 beim SV Mattersburg gewesen. Ja, war auch Tormann-Trainer der U21, ist einmal österreichischer Meister geworden 2008, viermal österreichischer Vizemeister, einmal Finalist im Europacup der Cupsieger 1996, da war er schon dabei.
Verloren im PSG, Ngoti genau. Hat das entscheidende Tor geschossen. So muss man dazu sagen, Hedl nicht uninteressant, anders als sein Sohnemann, der ja sehr früh schon Nummer 1 war, war der eigentlich immer die ewige Nummer 2, bis er dann nach Mattersburg gegangen ist, dort als Nummer 1 aufgelaufen ist und dann aber zum Ende seiner Karriere war er durchaus eine Zeit lang Nummer 1 bei Rapid. Also er hat das am Ende seiner, also in den letzten Zügen seiner Karriere, hat er das dann doch auch noch erleben dürfen, aber war eher so der klassische immer Nummer 2 Goalie und da ist auf jeden Fall sein Sohn Niklas Hedl auf ganz anderen Wegen, der in sehr jungen Jahren schon
Mattersburg
sehr viel gespielt
hat. Bei Mattersburg hat er schon viele Spiele gemacht.
Genau, ich meine, Mattersburg war er Nummer 1 und dann ist er jetzt bei Rapid im Ende und auch jetzt nicht zu vergessen, Raimund Hedl ist ja einer der Gesellschafter bei Viktoria Pilsen, wo auch Bruckner und Landtaler eingestiegen sind. Also der ist ja auch da dabei in diesem Konsortium von Österreich, die dabei sind, wo ja auch vor allem eben Martin Dellenbach, der die Akademie in Hartberg hat und die Mannschaft von SV Lastnitz mehr oder weniger übernommen hat, der Schweizer. Der Belli.
War immer schon
dabei.
Und einer, der sich abseits vom Platz wirklich weitergebildet hat, hat auch früh als 19-Jähriger war er schon im Immobilienbereich tätig. Steht auf Wikipedia und da steht auch, dass er relativ, dass er seine Schulausbildung abgeschlossen hat, mit HTL-Matura beendet und er hat dann recht früh seine erste Wohnung erworben, hat die saniert und anschließend wieder verkauft oder vermietet. Also der war auch schon abseits vom Platz, hat er sich Gedanken gemacht, wie es nach der Karriere weitergeht und das ist natürlich eine tolle Sache.
Ja. Tatsächlich, hedl.imo. Da ist eine Seite, da gibt es eine Website, da ist er drauf und da gibt es Immobilienprojekte und er baut, ist lustig.
Ja.
Immobilienprojekte und Sport. Wird jetzt,
so. Ja, genau. Das war die 189. Runde oder wie wir sagen, wie ist der Rundentitel nochmal? Biscotto di Wörthersee, oder?
Sie.
Ich hoffe, man hat den Bildungsauftrag auch erfüllt. Das nächste Mal, wenn es darum geht, werden wir durch ganz Österreich laufen und nur mal über die Biscotto reden. Oder die Biscotti, je nachdem.
Ja, hoffentlich bleiben wir bei einem Biscotto diese Saison.
Ich hoffe, dass
reicht
es
mir.
Dabei bleibt, so ist es. Es hat mir viel Freude gemacht. Heute war es ein bisschen emotional. Das hat mir schon ein bisschen... Das Wochenende war... Ja, ist halt irgendwie schade, wenn es dann.
Warum ich mich jetzt gar nicht auf Niklas Hedl bezogen, wie wir über Raimund Hedl geredet haben. Ich war kurz davor dreimal, aber ich habe nichts gesagt.
Ja, passt ja.
Ja.
Na, aber
damit habe ich jetzt auch wieder was gesagt eigentlich. Naja.
Ich finde, dass die Top 6 da auch wirklich zu Recht drinstehen. Das muss man auch sagen. Und ich freue mich auf einen spannenden Meistergruppenkampf und Qualifikationsgruppenkampf. Ja.
Gut.
Für mich geht es da ja ich bin der entspannteste in der ganzen Runde, weil mir kann es eigentlich egal sein, wie es ausgeht. Aber ich wünsche mir spannende Spiele, die bis zur letzten Minute von Angriffen und Defensivaktionen geprägt sind.
Das wird interessant, wenn der GAK aufsteigt, wie emotional du dann eigentlich wirst.
Man muss immer rational bleiben, das weißt du.
Bin ich ja auch, meistens.
Meistens. So, hast du noch was zu sagen oder sind wir fertig?
Guten Tag.
Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.